eröffne hiermit die 32. Sitzung unseres Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Es geht heute in der Anhörung um den Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie der EU 2024/1785 zur Änderung der Richtlinie 2010/75/EU. Da geht es um die Industrieemissionen und ich freue mich herzlich Sie als Expertin hier begrüßen zu dürfen. Das ist immer eine Freude, solche Anhörungen, weil es uns alle in unseren Beratungen immer weiterbringt und neue Erkenntnisse beiträgt. Und ich begrüße selbstverständlich auch alle Abgeordneten und alle Mitarbeitenden hier. Einige Bemerkungen vorweg. Wir haben technische Probleme, deswegen ist nicht ganz klar, sind wir jetzt live oder nicht? Ah, wir sind sogar live. Wir sind sogar live zugeschaltet jetzt. Das hat geklappt. Falls es da doch noch Probleme geben sollte mit Ton oder Ähnlichem, es wird auf jeden Fall eine Aufzeichnung in der Mediathek im Internet stattfinden. Wir werden wegen der Technik auch konsequent um 11.20 Uhr Schluss machen müssen. Ich werde auf die Zeit achten. Ich begrüße deshalb, weil es geklappt hat live und weil es in der Mediathek zu sehen ist, auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer hier, die uns beiwohnen, live im Internet und selbstverständlich oben auch auf den Rängen, und wünsche Ihnen auch neue und gute Erkenntnisse. Eins vorweg, ich bitte Sie darum, auf jeden Fall im digitalen Raum die Mikrofone stumm geschaltet zu lassen. Wir können das notfalls auch stumm schalten, aber es ist ja immer einfacher, wenn es per se schon stumm geschaltet ist und nur, falls jemand spricht, das anzumachen. Das ist, glaube ich, aber heute auch eh nicht der Fall. Und dass nur Abgeordnete und gegebenenfalls Sachverständige, die haben wir aber nicht im digitalen Raum heute, erfreulicherweise, nur die Kameras anhaben, alle anderen die Kameras aus haben. Ich komme so dann zur Vorstellung der 7 Sachverständigen in der Reihenfolge, in der sie uns genannt worden sind, und darf sie kurz vorstellen, damit wir dann auch einsteigen können. Wir werden erstmal einsteigen gleich mit einer Runde von Statements in der Länge von 3 Minuten von Ihnen, von den Sachverständigen. Daran schließen sich dann 3 Frage- und Antwortrunden jeweils aus den Fraktionen an. Und ich beginne damit, dass ich herzlich Frau Verena Wolf, Referentin für Technik, Umweltschutz und Arbeitsschutz beim Verband der chemischen Industrie, Landesverband Nord, begrüße. Sie ist hier auf Vorschlag der Fraktion der CDU-CSU. Herzlich willkommen hier bei uns. Des Weiteren begrüße ich Professor Dr. Andrea Fairstyle. Ich habe es hoffentlich richtig ausgesprochen. Sie ist Fachanwältin im öffentlichen Wirtschaftsrecht und Rechtsanwältin. Es trägt ihren Namen, ne? Der Rechtsanwälte Partnergesellschaft Andrea Fairstyle. Sie ist benannt von der Fraktion CDU-CSU ebenfalls. Und last but not least in dieser Riege, Herr Holger Lösch, herzlich willkommen. Er ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband der deutschen Industrie. Von der Fraktion der AfD sind uns keine Sachverständigen benannt worden. Deswegen mache ich weiter mit Dr. Pooja Rath. Er ist Manager für Umweltrecht und Umweltpolitik bei ThyssenKrupp Steel Europe AG und benannt von der Fraktion der SPD. Herzlich willkommen auch bei uns. Und ebenfalls von der SPD benannt ist Dr. Martin Ruhrberg. Er ist Fachgebietsleiter für Luftreinhaltung und Klimaschutz beim Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Herzlich willkommen. Und die weiteren Fraktionen, benannt von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, ist Dr. Cornelia Niklas. Sie ist Leiterin Recht bei der Deutschen Umwelthilfe. Herzlich willkommen. Und von der Fraktion der Linken ist benannt worden Frau Selin Esen, Juristin bei Client Earth auch Ihnen herzlich willkommen und ich freue mich auf eine spannende, anregende Debatte und Informationen von Ihnen. Soweit die Sachverständigenstellungnahmen eingereicht wurden, wurden die auch entsprechend verteilt. Das sind die Ausschussdrucksachen 21-1614a bis 20-1614g. Wir machen ein Wortprotokoll in gewohnter Weise. Ich gehe davon aus, dass es bei den Fraktionen dagegen keinen Widerspruch gibt. Und wir fangen in dieser Runde gleich mit den Statements der Sachverständigen an und so dann mit Frage- und Antwortrunden. Das sind jeweils 5 Minuten und da läuft es so, dass es in diesen 5 Minuten die Frage jeweils aus der Fraktion gibt und die Antwort. Das heißt, es ist beides inklusive. Deshalb fasse dich kurz an die Kolleginnen Abgeordneten und natürlich bitte noch den jeweils nennen, an welchen der Sachverständigen das jeweils geht. So, dann bitte ich natürlich die Sachverständigen auch hier oben im Blick zu haben, die Zeit für einen guten Ablauf. Wir steigen so dann ein mit den Statements der Sachverständigen und Frau Wolf, Sie haben als erstes das Wort. Bitte.
Sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und wir sprechen heute über das Artikelgesetz zur Umsetzung der IED. Für die chemisch-pharmazeutische Industrie ist das von höchster Relevanz. Es geht nicht nur um große Chemieparks, sondern es geht insbesondere um Anlagen, um Änderung von Anlagen des mittelständisch geprägten Chemiebranche. Jedes Arzneimittel kommt an einer IED-Anlage vorbei. Es geht um Versorgungssicherheit und um Resilienz. Und wenn Sie sich die Stellungnahmen anschauen, der Verbände, aber auch der Länder, dann erkennen Sie, dass das ein höchst komplexes Regelwerk ist. Und angesichts der vielen Neuigkeiten der Medien, der negativen Nachrichten, aber auch über Insolvenzen, kann man schon den Eindruck erlangen, dass das Regelwerk ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Wir bekommen ein sehr kleinteiliges Genehmigungsmanagement mit vielen neuen inhaltlichen Anforderungen an eine Genehmigung, an eine License to Operate, die es erlaubt, dem Unternehmer die Produkte herzustellen, die wir alle brauchen und von der wir überzeugt sind, dass es wichtig ist, dass wir sie hier herstellen in Deutschland. Was das Genehmigungsmanagement einmal ausgezeichnet hat, war der Standortvorteil, war genau diese Planbarkeit, diese Rechtssicherheit, auch die gebundene Entscheidung, dass man einen Anspruch auf eine Genehmigung hat, wenn alle Anforderungen erfüllt sind. Das war gerade für den Mittelstand, der keine große Genehmigungsabteilung hat, von besonderer Bedeutung, dass man weiß, wann man eine Genehmigung hat und mit Innovation und Investitionen beginnen kann. Deshalb ist unser Appell, überlegen Sie sich noch mal, ob wir wirklich jetzt in dieser Situation diese Richtlinie in der vorliegenden Form umsetzen sollten. Sollten wir sie nicht besser aussetzen und gemeinsam ein Review auf europäischer Ebene vornehmen, um ein verlässliches, ein planbares, ein verständliches Umweltrecht, weil das müssen auch die Behörden umsetzen und verstehen, das ist von größter Relevanz auch aus Sicht eines handlungsfähigen Staates, aus Sicht eines bürokratiearmen Gesetzes. Wir riskieren ansonsten den Verlust weiterer Arbeitsplätze, weiterer guter Arbeitsplätze von Wertschöpfungsketten und vor allem wir verhindern Investitionen in Umwelt- und Klimaschutz. Vielen Dank.
Danke schön. Als nächstes hat das Wort Frau Professor Dr. Ferstall, bitte.
Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Ausschussmitglieder, auch ich bedanke mich für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Sie hatten es in meiner Vorstellung schon gesagt, wir vertreten seit über 30 Jahren Vorhabenträger in Genehmigungsverfahren für Industrieanlagen. Wir sind aber auch als Projektmanager auf Behördenseite tätig und kennen daher die bundesweite Vollzugspraxis. Als Mitglied des Normenkontrollrates war ich auch mit der Ermittlung des Erfüllungsaufwands und besserer Rechtsetzung befasst. Vor diesem Hintergrund und aus unserer Beratungspraxis kann ich sagen, die Unternehmen sind bereit und haben in den letzten Jahren gezeigt, dass sie an der Transformation mitwirken wollen. Und angesichts der tiefgreifenden Änderungen, die die Novelle oder die Umsetzung dieser Novelle jetzt vorsieht, wird es darauf ankommen, dies vollzugstauglich zu gewährleisten. In erster Linie wird es aus unserer Sicht darauf ankommen, die Vorgaben 1:1 umzusetzen. Und dies ist nach meiner Wahrnehmung nicht vollständig gelungen. Wir gehen davon aus, dass ein Goldplating auch dann vorliegt, wenn in der Richtlinie vorhandene Ausnahmemöglichkeiten nicht genutzt werden. Das ist der Fall, zum einen mit Blick auf die Spannen, die die Richtlinie bei Umweltleistungswerten und Umweltleistungsgrenzwerten vorsieht. Das ist aber auch der Fall, wo die Richtlinie Ausnahmen vorsieht für geografische Standortbedingungen und lokale Umweltbedingungen. Das ist auch der Fall, wo die Richtlinie vorsieht, dass bei Lärm- und Luftreinhaltung Abweichungen möglich sind. Und wir haben schließlich eine Verschärfung in dem Bereich, in dem es um die unmittelbare Anwendung der Grenzwerte auch vor Erlass neuer BVT geht. Schließlich führt unseres Erachtens die Formulierung in § 1 Absatz 2 nämlich zur kontinuierlichen Verminderung der Umweltauswirkungen dazu, dass auch Nicht-IED-Anlagen von diesen dynamischen Pflichten erfasst sind. Die Emissionswerte müssen sich zukünftig an den strengstmöglichsten Emissionsbandbreiten der BVT orientieren. Dies bedeutet für viele Anlagen Nachrüstungsbedarf. Insofern sind wir, anders als das Ressort, der Auffassung, dass Ausnahmeregelungen, wie sie in dem Gesetzentwurf an verschiedenen Stellen vorgesehen sind, nicht nur im Einzelfall notwendig sein werden. Und deswegen habe ich besondere Sorge im Mitblick auf die Vollzugsfähigkeit dieser Ausnahmen. Die Kriterien sind in Anlage 2 enthalten und für Antragsteller und auch für Behörden im Einzelfall nur außerordentlich schwer zu vollziehen. Das ist aus unserer Sicht eine Abkehr, ein Systembruch gegenüber dem Rechtsanspruch, den wir bislang im Emissionsschutzrecht kannten. Wir plädieren also dafür, die Regelungen, die erwarteten Erleichterungen im Umweltomnibus abzuwarten. Wir plädieren dafür, Beschleunigungsmaßnahmen aufzunehmen, wie sie im Gesetzgebungsvorhaben genannt wurden. Und wir plädieren dafür, das Anzeigeverfahren zu nutzen, um beschleunigt solche Änderungen umzusetzen. Zusammenfassend darf ich sagen, aus unserer Sicht ist ein vollziehbares Gesetz die größte Beschleunigungsmöglichkeit, die der Gesetzgeber in der Hand hat. Vielen Dank.
Ich wollte gerade sagen, dass die Uhr ist leider irgendwie hängen geblieben. Wie gesagt, ich hatte ja auf die technischen Probleme verwiesen, aber das ist jetzt so. Herr Lösch für den Bundesverband der Deutschen Industrie, bitte. Ja. Notfalls stoppe ich das mal selbst. So, Herr Lösch, Sekunde, die 4 Sekunden,
ja. Ja, 4 Sekunden sind wichtig. Stop the clock ist ein wichtiger Hinweis, komme ich später zu. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, der im Kabinett beschlossene Entwurf des Artikels Gesetzes zur Umsetzung der EU-Richtlinie über Industrieemissionen, kurz gesagt IED, muss aus unserer Sicht deutlich nachgebessert werden. Der Entwurf geht in vielen Teilen zulasten der Industrie und geht auch deutlich über eine 1:1-Umsetzung hinaus. Er führt aus unserer Sicht zu mehr Bürokratie, zu neuer Bürokratie sowie zu zusätzlichen Kosten für die Unternehmen. Das passiert in der Phase, wo die deutsche Industrie, glaube ich, inzwischen erwiesenermaßen in einer ihrer schwersten Krisen steckt. Der industrielle Kern bröckelt. Wir haben erhebliche sinkende Wertschöpfung, Investitionen wandern ins Ausland ab, Stellen werden gestrichen. Und ich glaube, es muss alle uns gemeinsam ein Anliegen sein, dass wir diesen Abwärtstrend stoppen. Und es wird Sie nicht verwundern, dass ich glaube, dass wir gemessen an dieser politischen Einschätzung der Lage zu wenig tun. Die Kosten für die Unternehmen sind an vielen Stellen, nicht nur an Stellen, die mit Umweltschutz oder Klimaschutz zu tun haben, zu hoch. Und deswegen müssen wir aus unserer Sicht jetzt alle in Entscheidungen auf Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung und damit auch auf Wachstum umstellen. Und das gilt aus unserer Sicht auch für die EED-Umsetzung. Die EED-Richtlinie ist Industriepolitik reinsten Wassers, weil sie macht nichts anderes als die Grundlage für die Genehmigung, für den Betrieb und die Überwachung von 52.000 Industrieanlagen in ganz Europa zu schaffen. Und die Masse dieser Anlagen, es wird wenig überraschend, steht in Deutschland, nämlich ungefähr ein Viertel, 13.000. Millionen Arbeitsplätze sind mit diesen Anlagen und damit auch mit der Frage, wie die EED-Richtlinie auf den Betrieb und die Genehmigung solcher Anlagen einwirkt, verbunden. Wir glauben, dass deutlich nachgebessert werden muss bei der EED-Umsetzung. Erstens hat die EU-Kommission im Dezember einen ersten Entwurf für den sogenannten Umweltomnibus vorgelegt. Da gibt es bereits wichtige Erleichterungen für die Unternehmen. Die sollten jetzt in die nationale Umsetzung einfließen. Dies ist nur teilweise erfolgt. Ich sage nicht, es ist nicht erfolgt, es ist nur teilweise erfolgt. Das Zweite ist, wir brauchen eine sehr viel schlankere und unbürokratische Umsetzung bei der IED-Richtlinie. Das heißt, 1:1, ich weiß, das ist für manche ein schönes Wort, für manche kein schönes Wort, aber trotzdem, wir müssen aus unserer Sicht alle europarechtlich gegebenen, jetzt schon vorhandenen Spielräume nutzen, um die Industrieproduktion weiter zu ermöglichen. Und es kann aus unserer Sicht nicht sein, dass Ausnahmemöglichkeiten, die die IED-Richtlinie schon heute gibt, nicht in deutsches Recht übernommen werden. Das ist ein erheblicher Wettbewerbsnachteil für deutsche Unternehmen. Dritter Punkt, die IED-Umsetzung sollte aus unserer Sicht auch dafür genutzt werden, weitere Maßnahmen.
10 Sekunden.
Ich habe hier noch eine Minute.
Ja, das sagte ich ja eben gerade, ist jetzt angehalten. 10 Sekunden.
Also weitere Maßnahmen zur Entbürokratisierung und zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschließen. Wir haben damit ganz umfangreiche Vorschläge vorgelegt. Und das Dritte, ich stelle mir natürlich die Frage, warum wir hier national was umsetzen, was in Europa noch massiv im Fluss ist. Die Frage habe ich an vielen Stellen gestellt. Ich stelle sie auch heute hier. Stop the clock. Und da sind wir beim Anfang. Wäre eine Alternative. Ich danke Dankeschön. Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Gut, ich habe jetzt selbst hier die Uhr gestoppt. Ich würde Ihnen kurz vorher einfach einen Hinweis geben. Tut mir leid, das ist heute alles ein bisschen chaotisch. Ich freue mich, dass wir es trotzdem durchführen können. Als nächstes hat das Wort Dr. Rath für die ThyssenKrupp Steel Europe. Bitte.
Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, im Rahmen der Sachverständigenanhörung 2023 zum seinerzeit geplanten Erlass der IED habe ich darauf hingewiesen, dass die Verschärfungen und die Bürokratie, die die Richtlinie mit sich bringt, zu Unzeit kommen. Denn seit Jahren leidet die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie unter hohen Energiekosten, Billigimporten aus Asien, Nachfragerückgang und Überkapazitäten auf dem Markt sowie überbordender Bürokratie, vor allem aus Brüssel. Ich hatte prophezeit, dass die Folge der Verlust vieler Industriearbeitsplätze und ein Abwandern der Industrie ins Ausland sein würden. Meine Damen und Herren, diese Prophezeiung ist eingetreten. Viele Unternehmen sind dabei, Personal abzubauen. Mein Unternehmen ist keine Ausnahme. Hier sollen bis 2030 11.000 Stellen abgebaut werden. Auf der anderen Seite sehen wir, dass in ganz Deutschland viele Unternehmen ihre Standorte reduzieren und ihre Produktion ins Ausland verlagern. Die Industrieunternehmen, die in Deutschland bleiben, müssen sich mehrheitlich transformieren, um im künftigen Wettbewerb bestehen zu können. Mein Unternehmen geht diese Transformation durch den Bau einer Direktproduktionsanlage in Duisburg an, um künftig CO2-armen Stahl produzieren zu können. Eine solche Transformation ist aber sehr kostenintensiv und bindet viele Ressourcen. Die parallele Verschärfung von Umweltstandards und Bürokratiehürden durch die EED hat das Potenzial, eine solche Transformation zu behindern. Daher möchte ich dafür werben, zum einen die Vereinfachungen aus dem Umweltomnibusverfahren in Gänze zu berücksichtigen und zum anderen die Idee, möglichst rechtssicher, bürokratiearm und 1:1 umzusetzen. Denn sonst können auch diejenigen Unternehmen, die dem Standort treu bleiben und sich transformieren wollen, demnächst an ihre Grenzen stoßen. Dies vorausgeschickt möchte ich 2 inhaltliche Punkte zum Artikel 6 der Bundesregierung kurz ansprechen. Ich möchte zunächst ausdrücklich dafür werben, keine unmittelbare Anwendbarkeit von BVT-Schutzhöhungen zu regeln, insbesondere nicht für Bestandsanlagen. Denn Deutschland hat im Sinne von Artikel 17 EED ein Rechtssystem, in dem die BVT-Schlussfolgerungen zunächst durch das untergesetzliche Regelwerk konkretisiert werden müssen, bevor sie von Behörden und Betreibern umgesetzt werden. Eine unmittelbare Anwendung widerspricht somit der EED und würde einen Systembruch bedeuten. Zudem würde eine unmittelbare Anwendung zu einem unterschiedlichen Vollzug in den Bundesländern führen. Als nächstes möchte ich betonen, dass es aus Industriesicht sehr wichtig ist, dass alle Ausnahmen aus Artikel 15 EED umgesetzt werden. Die Bundesregierung geht in der Begründung zum Artikelgesetz davon aus, dass es keinen Anwendungsbereich für Ausnahmen wegen lokaler Umweltbedingungen oder geografischer Lage gäbe, vor allem bei der Bestimmung von Emissionsgrenzwerten. Doch dieses Argument steht einer vollständigen Normierung der Ausnahmen nicht entgegen. Sollten sie im Gesetz stehen und nicht benötigt werden, wäre es ja in Ordnung. Aber die Ausnahmen nicht im Gesetz zu haben, wäre fatal, weil sie dann im Bedarfsfall gar nicht mehr zur Anwendung kommen könnten. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und als nächstes Dr. Ruhrberg, bitte für den Bundesverband der Deutschen Industrie- und Wasserwirtschaft.
Sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme hier im Namen des BDEWs. Der Gesetzentwurf, der uns vorliegt, betrifft zentrale Anlagen der Energiewirtschaft, Großfeuerungsanlagen, Abfall- und Klärschlammverbrennungsanlagen, aber eben auch zukünftig die Wasserstofferzeugung. Diese Anlagen sind das Rückgrat der Energiewende. Wir brauchen diese Anlagen für die Transformation des Stromnetzes, für die Dekarbonisierung der Fernwärme. Hier sind viele Unternehmen ja schon im Rahmen der Wärmeplanung jetzt aufgerufen, ihre Pläne zu entwickeln und auch für die Neuordnung der Klärschlammverwertung. All das sind Punkte, die hier natürlich vor dem Hintergrund des Gesetzentwurfs beachtet werden müssen. Wir sehen den Gesetzentwurf durchaus positiv. Er ist eine Weiterentwicklung gegenüber den Referentenentwürfen, enthält eine Menge positiver Elemente. Und hier will ich insbesondere hervorheben, dass die Möglichkeit, Ausnahmen in Verordnungen einzuführen, eben wiederhergestellt wurde. Wir haben außerdem die wichtige Ausnahmeregelungen für Krisensituationen jetzt ausgeweitet auf mehrere Rechtsakte und die Antizipierung des EU-Umweltomnibuses, die ja bereits auch schon von meinen Vorrednern angesprochen wurde. Auch das begrüßen wir ausdrücklich. Nichtsdestotrotz besteht natürlich weiterhin Änderungsbedarf. Zentrale Leitplanken und Punkte zur Verbesserung, die wir sehen, ja, fokussieren sich auf sagen wir mal, drei Aspekte. Der eine Aspekt, die 1:1-Umsetzung, von meinen Vorrednern jetzt schon in mehreren Punkten sehr gut eingeführt. Auch wir unterstützen das ausdrücklich, hier eine konsequente 1:1-Umsetzung anzustreben. In dem Zusammenhang ist insbesondere der Punkt der Beschränkung der neuen Pflichten auf IED-Anlagen ein ganz, ganz wichtiger. Auch in der Energiewirtschaft haben wir sehr viele genehmigungsbedürftige Anlagen mit geringen Emissionsniveaus, aber nichtsdestotrotz eben unter die Regelungen hier fallend, die diese neuen Pflichten nicht erfüllen sollten. Das betrifft insbesondere das Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung, denn dieses ist nach unserem Verständnis konkretisiert über die Umweltmanagementpflicht und darf deswegen auch nur für solche Anlagen gefordert werden, die letztlich der Umweltmanagementpflicht dann unterworfen werden sollen. Und ein letzter Punkt, der noch nicht zur Sprache gekommen ist, aber der für uns gerade auch als Energie- und Wasserwirtschaft einen besonderen Stellenwert hat, ist das Wasserrecht. Wir plädieren hier ausdrücklich für mehr Kohärenz zwischen den emissionsschutz- und wasserrechtlichen Regelungen. Da müssen spiegelbildliche Regelungen im Wasserrecht gefunden werden, damit das zusammenpasst, damit nicht das Wasserrecht zum Flaschenhals wird für die Genehmigungen und die Beschleunigungspotenziale. Vor diesem Hintergrund unterstützen wir ausdrücklich auch viele Vorschläge des Bundesrates, die Ausnutzung aller IED-Spielräume, insbesondere was die Ausnahmetatbestände angeht, ist ja bereits auch schon angesprochen worden. Das ist sehr, sehr wichtig für alle Bereiche. Und wir sehen auch die Vorschläge zur Digitalisierung und zur Beschleunigung vom Genehmigungsverfahren des Bundesrates als sehr positiv, denn hier wirkt sich noch viel Verbesserungspotenzial. Und als letzten Punkt möchte ich noch einen ganz besonders aktuellen Punkt hervorheben, der im Bundesrat ebenfalls mit sehr guten Vorschlägen hinterlegt wurde, ist der Schutz sensibler Informationen. Wir als Energiewirtschaft sind im Regelfall Teil der kritischen Infrastruktur. Wir hatten jüngste Vorfälle in Berlin, in Italien. Wir sehen, wie verwundbar die Infrastruktur ist. Und dieser Aspekt der öffentlichen Sicherheit muss eben stärker Eingang finden in den Regelungen. Und damit werde ich auch zum Abschluss, und wir würden für einen zügigen Abschluss plädieren, damit eben die Erleichterungen, Beschleunigungspotenzial und Schutzvorkehrungen so schnell wie möglich kommen. Dankeschön.
Dankeschön. Frau Dr. Niklas für die Deutsche Umwelthilfe, bitte.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Anwesende. Die Industrieemissionsrichtlinie, kurz IED, in ihrer 2024 beschlossenen Fassung intendiert, die menschliche Gesundheit und Umwelt in integrierter und medienübergreifender Weise.
Dr. Ruhrberg, wenn Sie, Dankeschön, weil die Kamera ist automatisch.
Dann fange ich nochmal an. Die Industrieemissionsrichtlinie, kurz IED, in ihrer 2024 beschlossenen Fassung intendiert, die menschliche Gesundheit und Umwelt in integrierter und medienübergreifender Weise noch besser zu schützen. Gleichzeitig sollen Ressourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft und Dekarbonisierung gefördert werden. Diese Intention begrüßen wir ausdrücklich. Das Erfordernis, die menschliche Gesundheit und Umwelt noch besser zu schützen und dafür entsprechende Instrumente weiterzuentwickeln, hat sich in einem mehrjährigen Prozess auf EU-Ebene herausgestellt. Schadstoff- und Treibhausgasemissionen industrieller Anlagen in der EU sind für dreistellige Milliardenbeträge an Gesundheits- und Umweltkosten verantwortlich. Deshalb gilt es jetzt, diese Emissionen weiter zu senken und das nationale Recht so auszugestalten, dass industrielle Anlagen nach dieser Zielsetzung betrieben werden und ihren Beitrag zur Emissionsminderung leisten. Das Bundesumweltministerium hat am Ende der letzten Legislaturperiode und im Sommer letzten Jahres jeweils einen Gesetzentwurf vorgelegt, der in Teilen einer 1:1-Umsetzung entsprach. Die mit dem Kabinettbeschluss im Januar dieses Jahres vorgenommenen Abschwächungen sowie die Diskussion über weitere Streichungen verbindlicher Elemente der IED haben aus unserer Sicht keine Berechtigung, weil diese Elemente nicht nur formal bis zum 1. Juli 2026 in nationales Recht umzusetzen sind, sondern auch inhaltlich begründet und sinnvoll sind. Das betrifft vor allem die Vorgaben über Umweltmanagementsysteme und Transformationspläne. Insofern gibt es aus unserer Sicht auch keine überzeugenden Gründe dafür, sich auf europäischer Ebene im Rahmen des Umweltomnibusprozesses dafür einzusetzen, das Ambitionsniveau der IED zu senken. Lassen Sie mich noch ein paar Worte zur Beschleunigung von Verfahren sagen, denn der Beschleunigung von Verfahren sollen Teile des vorliegenden Gesetzentwurfs und der im Kabinett im Januar beschlossenen Verordnungen dienen. Verfahren dadurch beschleunigen zu wollen, dass die Öffentlichkeitsbeteiligung ausgehebelt wird, riskiert ohne Not insbesondere hohe Akzeptanzverluste und dass keine ausreichenden Vorkehrungen gegen erhebliche Umweltauswirkungen getroffen werden. Riskiert wird dies dadurch, dass künftig vielfach keine förmlichen Verfahren mit obligatorischer Umweltverträglichkeitsprüfung mehr durchgeführt werden sollen, sondern vereinfachte Verfahren. Dabei gäbe es geeignete Maßnahmen zur Beschleunigung von Verfahren, ohne Standards abzusenken. Diese lägen insbesondere im Vollzug des geltenden Rechts. Wenn der behördliche Vollzug gestärkt würde durch eine personell und materiell besser ausgestattete Behörden und durch eine vollständige Digitalisierung von Verfahren, ließen sich Verfahren deutlich beschleunigen. Weitere Einzelheiten und Beispiele können meiner schriftlich eingereichten Stellungnahme entnommen werden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und Frau Esen für Client Earth, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete. Ich äußere mich gerne im Namen der Umweltrechtsorganisation Client Earth. Die Industrieemissionsrichtlinie umfasst die großen Industrieanlagen der Europäischen Union mit erheblichen Umweltauswirkungen. Diese Anlagen allein sind für 40% der Treibhausgasemissionen der EU und 20% der Schadstoffemissionen in Wasser und Luft verantwortlich. Die Industrieemissionsrichtlinie hat zum Ziel, diese Emissionen zu...
Entschuldigung, bitte. Okay, gut. Es war wieder die ARD-Vorabendserie zu sehen. Sorry. Okay. Frau Esen, Sie können gerne noch mal loslegen oder ich mache das mit der Zeit.
Okay.
Sorry.
Gar kein Problem. Die Industrieemissionsrichtlinie hat zum Ziel, diese Emissionen zu vermeiden und wo nicht möglich zu mindern, um ein hohes Schutzniveau der menschlichen Gesundheit und der Umwelt insgesamt zu erreichen. In der Debatte um die Umsetzung der Industrieemissionsrichtlinie und auch heute hier wird viel über strengstmögliche Emissionsgrenzwerte gesprochen. Worum geht es hier? Industrieanlagen müssen sich an Emissionsgrenzwerte für verschiedene Schadstoffe halten. Die Festlegung dieser Emissionsgrenzwerte muss sich schon seit 2010 verbindlich an einer Bandbreite orientieren, die beschreibt, was technisch und wirtschaftlich möglich und vertretbar ist. Die Bandbreiten werden meistens je nach Anlagentyp und Schadstoff angegeben und ergeben sich aus technischen Beratungen zwischen Industrievertretern, Mitgliedstaaten, der Kommission und Nichtregierungsorganisationen. Grundlage für diese Beratungen sind Praxiserfahrungen der Betreiber. Insbesondere Informationen über die Techniken, die in Anlagen verwendet werden und die damit verbundenen Emissionswerte. In der Praxis hat sich aber das Problem ergeben, dass Emissionsgrenzwerte oft am oberen Ende der Bandbreite festgelegt werden. Laut der Europäischen Kommission war das in 75-85% der Genehmigungen der Fall. Der obere Wert ist teilweise aber bis zu 10-mal höher als der untere Wert. Mit dem oberen Wert der Bandbreite dürfen also viel mehr Schadstoffe emittiert werden. Genau hier setzt die Industrieemissionsrichtlinie von 2024 an und stellt klar, Genehmigungen müssen sich in erster Linie am strengstmöglichen Wert, dem unteren Ende der Bandbreite, orientieren. Die Regelung bietet aber auch ausreichend Flexibilität für Betreiber. Wo das Erreichen des unteren Endes der Bandbreite tatsächlich nicht möglich ist, kann die Genehmigungsbehörde auch die gesamte Bandbreite berücksichtigen. Was durch diese Klarstellung aber eindeutig unzulässig ist, ist ein pauschal am oberen Ende der Bandbreite festgelegter Grenzwert. Zusätzlich werden sehr lange Übergangsfristen gewährt, teilweise bis 2036. Um dem Ziel der Industrieemissionsrichtlinie zu entsprechen und Emissionen zu vermeiden, ist es jetzt also höchste Zeit, dass Industrieanlagen die strengstmöglichen Emissionsgrenzwerte einhalten. Und das wird mit diesem Entwurf umgesetzt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Apropos Technik, da reden wir ja heute viel drüber. Ich möchte einfach noch mal darauf hinweisen, Hubert ohne Staller läuft auf diesem Kanal nicht. Wer sich für die Industrieemissionen interessiert, darf hier gerne dabei bleiben. Wir werden in der Mediathek dann eine vollständige und sinnhafte Aufzeichnung auch finden. Wir werden jetzt ein bisschen improvisiert durchgehen. Wir hatten gestern schon die Information, dass die Technik da massiv mit Problemen gerade kämpft, was auch immer der Grund dafür sein mag. Aber um Angela Merkel zu zitieren, wir schaffen das, da bin ich fest von überzeugt. Wir steigen jetzt ein in die Frage- und Antwortrunde. Das funktioniert in bewährter Weise dann nach Größe der Fraktionen. Und als erstes gemeldet als Fragesteller für die CDU-CSU-Fraktion ist Herr van Beek.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Frau Wolf vom VCI-Landesverband Nord. Ich würde da gerne noch mal den Blick auf Europa richten und insbesondere den europäischen Vergleich und die Unterschiede bei der Umsetzung der IED zwischen Deutschland und anderen zentralen Industriestaaten. Und welche Auswirkungen erwarten Sie, wenn man auf den Vergleich guckt, für die Wettbewerbsfähigkeit und auch für den Standort der Chemie in Deutschland?
Vielen Dank, Herr van Beek. Man muss konstatieren, dass wir in Deutschland seit vielen Jahren ein sehr, sehr detailliertes Umweltrecht haben. Und auf dieses drüber gestülpt werden jetzt europäische Vorgaben mit einem anderen System. Nach unserem Kenntnisstand werden in anderen EU-Mitgliedstaaten die Richtlinien sehr viel einfacher in den Vollzug gegeben, in Einzelfallentscheidungen. Wir wissen zum Beispiel, dass auch aus BVT-Schlussfolgerungen höhere Grenzwerte umgesetzt werden in anderen Ländern, dass Ausnahmemöglichkeiten sehr viel pragmatischer vorgenommen werden als in Deutschland. Und wir haben eben das dicht besiedelste Land und die meisten Industrieanlagen. Und es ist richtig, dass wir das Recht ordentlich vollziehen. Dafür stehen wir. Aber es wird einfach immer komplizierter. Und wenn wir jetzt wieder auf das bestehende komplizierte Recht neue Regeln setzen, schwächen wir Deutschland im Wettbewerb erheblich aus unserer Sicht.
Und dazu ich weiß noch mal drin, Sie haben insgesamt Zeit für mehrere Fragen und ich habe hier die Zeit mit 5 Minuten im Blick.
Okay, ja, dann wäre gut, irgendwie so eine Minute vorher noch mal ein Signal zu bekommen. Dann weiß ich, ob ich noch eine Frage dann stelle oder die auf die nächste Runde verschiebe. Vielleicht dann auch noch mal mit dem Blick in der Umsetzungsgeschwindigkeit in anderen Ländern. Welche Rückmeldungen haben Sie da auch über den Europäischen Verband vielleicht? Wo stehen andere Länder aktuell gerade oder wie sieht es da insbesondere auch mit der Frist aus, die andere Länder ja auch zu halten haben?
Wir haben nach unserer Kenntnis, hat bislang kein Mitgliedsland so detailliert umgesetzt, wie wir es hier planen, sondern wir gehen davon aus, dass andere Länder nicht fristgerecht umsetzen. Danke.
Und vielleicht könnten Sie noch mal konkrete Beispiele aus Chemie- und Industrieunternehmen nennen, wo sich zeigt, dass Deutschland über eine 1:1-Umsetzung rausgeht und was das dann halt für Bürokratie und die Rechtsunsicherheit bedeuten würde. Vielleicht mal praktische Beispiele von Unternehmen.
Die vorliegende Nicht-1:1-Umsetzung gibt sich heute schon, wie bereits ja dargelegt von den anderen Sachverständigen, aus den nicht umfassend übernommenen Ausnahmeklauseln. Aber auch beispielsweise, wenn Sie die Glockenregelung an Raffineriestandorten sehen, auch hier werden wir viel kleinteiliger künftig Einzelanlagen überprüfen und genehmigen müssen mit fraglichem Umweltnutzen. Vielleicht nochmal, wir haben heute schon Regeln, die funktionieren, die ein hohes Umweltschutzniveau gewährleisten. Und diese sehr kleinteiligen Prüfanforderungen, die immer weiteren Gutachten, die eben, wir verstehen die Behörden, ich kann jeden Behördenvertreter verstehen, wenn er lieber noch mal ein Sachverständigen Sachverständigengutachten mehr fordert, um sich abzusichern, dass eben unseres deutsches System, aber das führt eben dazu, dass wir hier ja, dann am Ende mehr sind, als was vielleicht gefordert ist.
Noch etwa eine Minute 50.
Ja, dann würde ich noch eine Frage dann einsteigen und dann vielleicht in der zweiten Runde ergänzen an Frau Professor Dr. Versteil. Sie hatten ja nochmal die Vollzugspraxis und vor allen Dingen die Vollzugsfähigkeit benannt und da insbesondere die Problematik der Ausnahmen, dass dadurch dann auch unterschiedlichste Regelungen da sind. Können Sie da vielleicht mal aus Ihrer anwaltlichen Praxis oder auch aus Sicht der Genehmigungsbehörden Beispiele nennen, wo da nicht handbare Normen sind, die zu Problemen einfach in der Vollziehbarkeit führen können?
Ja, sehr gerne. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass wir davon ausgehen, dass diese Ausnahmen eben wegen der Nachrüstung von Anlagen keine Einzelfälle bleiben werden. Wir haben eine Ausnahmemöglichkeit, das ist das Prinzip der Unverhältnismäßigkeit. Das kennen wir schon bislang aus dem Emissionsschutzgesetz. Wir haben dafür auch Kriterien. Aber dieser Kriterienkatalog, den wir jetzt in der Anlage 2 haben, geht darüber hinaus. Weit hinaus. Ich halte diese Art von Beweislast, die da den Unternehmen aufgebürdet wird, andererseits aber auch in jedem Einzelfall von der Behörde geprüft werden muss. Da geht es mehr um Wissenschaft und Forschung und da wird es Streit geben um die Frage, ob solche Ausnahmen am einzelnen Standort erforderlich sind. Wir müssen auch bedenken, dass meines Erachtens zu Recht auch die Öffentlichkeit in diese Diskussion um diese Ausnahmen einbezogen wird. Das werden keine Verfahren sein, die innerhalb der Fristen, die das Emissionsschutzgesetz mit 3 Monaten, 6 Monaten und bei Neugenehmigungen mit 7 Monaten vorsieht, zu bewältigen sind.
Vielen Dank. Und als nächstes ist mir gemeldet für die AfD Herr Krauthausen.
Ja, recht herzlichen Dank. Die vorliegende Vorlage zur Verschärfung der Industrieemissionsrichtlinien werfen aus meiner Sicht grundlegende Fragen auf. Ich habe den Eindruck, dass wir hier sehr stark über theoretische Zielsetzungen sprechen, aber zu wenig über die tatsächliche Umsetzbarkeit in der industriellen Praxis. Darum meine erste Frage an die EEB und gegebenenfalls danach noch an die DGB. Wenn die Produktion ins Ausland verlagert wird, wo deutlich geringere Umweltstandards gelten, steigen dann nicht die globalen Emissionen statt zu sinken? Und ist das dann noch Klimaschutz oder ist das dann einfach nur Symbolpolitik? Frage war an EEB und DGB.
DGB haben wir ja nicht.
DGB ist nicht dabei. Die stand doch da drauf. Dann frage ich an ThyssenKrupp und DIHK.
DIHK ist auch nicht da.
Wieso standen die da drin im Antrag? Dann ThyssenKrupp. Ist von ThyssenKrupp auch keiner da? Dann Verena Wolf, bitte. Guck mal bitte bei der zweiten Frage. Ist die auch nicht da? Oder wie?
Doch, die ist da. Also,
ja.
Ja, Fragen der Vollziehbarkeit haben wir ja bereits angesprochen, dass wir hier auch neue unbestimmte Rechtsbegriffe entwickeln, dass wir zum Beispiel auch in Paragraph 1 die kontinuierliche Verminderung der Umwelteinwirkungen konstatieren. Das ist auch über eine 1-zu-1-Umsetzung hinaus. Und das wird den Vollzug, wie bereits ja auch aus der Praxis dargestellt, schon vor Herausforderungen stellen. Und wir sehen ja, dass das eigentlich der Rechtsklarheit widerspricht.
Dankeschön. Die nächste Frage wäre dann gedacht an EEB, aber die geht an Herrn Martin Ruhrberg. Uns wird gesagt, strengere Grenzwerte seien technisch möglich. Gleichzeitig sagt aber die Industrie, dass viele Anlagen diese Werte gar nicht erreichen können. Wer hat jetzt recht, die Praxis oder die Theorie? Und gibt es reale Beispiele in diesem industriellen Maßstab?
Ja, also ich denke, wir müssen hier aus Sicht der Energiewirtschaft natürlich dann wir konstatieren, dass die Emissionsanforderungen ja noch nicht jetzt in den vorliegenden Gesetzesentwürfen festgeschrieben werden, aber natürlich in den dahinterliegenden BVT-Prozessen und bei den BVT-Schlussfolgerungen konkretisiert werden müssen. Das ist sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und in diese Prozesse muss natürlich auch die Bundesregierung, müssen sich die Länder, müssen sich auch die Unternehmen, deutsche Unternehmen sehr stark einbringen, damit die Anforderungen dort verhältnismäßig werden. Antizipieren können wir das natürlich jetzt nur ein Stück weit, wie solche Anforderungen künftig tatsächlich aussehen werden. Ich denke, was wichtig ist, ist, denn wir müssen uns hier natürlich jetzt die Möglichkeiten offen halten, dann auch Ausnahmen setzen zu können. Das haben wir mehrmals jetzt hier auch angesprochen, dass wir hier alle Spielräume nutzen müssen, auch dem Verordnungsgeber hier die entsprechenden Möglichkeiten in die Hand geben müssen. Wir haben ja, wenn solche neuen Anforderungen kommen, in der Regel nur 4 Jahre Zeit, diese umzusetzen. Da darf dann keine wertvolle Zeit verloren gehen. Wir brauchen also hier auch klare Vorgaben, dass die Bundesregierung dann auch unverzüglich anpasst. Das gilt im Wasserrecht gleichermaßen wie im Emissionsschutzrecht sollte das gelten. Und es muss dann ausreichend Zeit für die Umsetzung verbleiben. Weil wir gehen schon davon aus, dass die Anforderungen verhältnismäßig und auch vernünftig gesetzt werden sollten. Aber es muss eben auch Zeit für die Umsetzung bleiben. Und das muss man im Auge behalten, aus unserer Sicht.
Vielen Dank. Wie lange habe ich noch? Eine Minute, jetzt kriegen wir hin. Die dritte Frage, die wäre dann erst einmal an den Herrn, auch nochmal an Herrn Ruhrberg. Deutschland verursacht lediglich einen kleinen Anteil der Emissionen weltweit gesehen. Welchen messbaren Effekt erwarten Sie weltweit durch die weiteren Verschärfungen hier in Deutschland? Und würde es nicht mehr helfen, wenn andere Länder erstmal auf unseren Standard kommen und dann global an einen Strang gezogen wird?
Also aus Sicht der Energiewirtschaft die Projekte, die wir verfolgen, sind ja vor allem auch Projekte, die in einem lokalen Umfeld stattfinden. Wir reden ja hier in diesem Zusammenhang der Industrieemissionsrichtlinie jetzt vor allem natürlich auch um Luftschadstoffe, auch um wasserbezogene Schadstoffe. Da spielt, ich sage mal, natürlich jetzt der internationale Kontext eine untergeordnete Rolle. Das gilt für andere Emissionen sicherlich anders zu bewerten, aber was wir hier normalerweise anschauen, betrifft natürlich jetzt vor allem das Umfeld. Und für uns ist es wichtig, als Versorger hier natürlich auch eine soziale Akzeptanz.
Dankeschön, Dr. Ruhrbeck.
Als nächstes für die SPD Herr Rinkert, bitte.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank an die Sachverständigen für ihre Stellungnahme. Wir reden ja heute über Europarecht, was wir umsetzen wollen. Es geht hier nicht rein um nationale Regelungen, aber insbesondere um Europarecht, was wir umsetzen wollen ins nationale Recht. Und ich würde gerne meine erste Frage an Herrn Dr. Rath stellen. Ich würde gerne noch mal über das Thema der BVT-Schlussfolgerung mit Ihnen sprechen. Sie sprechen sich ja gegen eine unmittelbare Anwendung aus. Könnten Sie Ihren Standpunkt noch mal anhand eines Beispiels vielleicht näher erläutern?
Gerne. Vielen Dank für die Frage. Eine unmittelbare Anwendbarkeit von BVT-Schlussfolgerung führt dazu, dass die Praxis an Rechtssicherheit verliert. Ich möchte das anhand eines Beispiels näher erläutern. Im Jahre 2022 kam die BVT-Schlussfolgerung Stahlverarbeitung heraus und im Jahre 2023 hat man Unternehmen einen Genehmigungsantrag für ein neues Warmmannwerk gestellt. Dadurch, dass wir als Antragsteller und auch unsere Genehmigungsbehörde davon ausgehen durften, dass die bisherige TR Luft anwendbar ist und nicht die frisch herausgekommene BVT-Schlussfolgerung, konnten wir den Antrag sehr gut planen und vorbereiten. Und die Genehmigungsbehörde konnte rechtssicher die Genehmigung erteilen und wir konnten quasi auch dann in die Produktion gehen. Wäre es jetzt so gewesen, dass die BVT-Schlussfolgerung unmittelbar anwendbar gewesen wäre, dann hätten wir die Situation nicht, denn dann hätten wir zumindest zum einen die Unsicherheit, wie wir den Antrag vorbereiten, auf welche Anforderungen wir hinarbeiten und die Behörde hätte die Schwierigkeit, den richtigen Rechtsmaßstab zu wählen, weil sie müsste ja erstmal die BVT-Schlussfolgerung analysieren und zu gucken, welche Anforderungen daraus dann auf unseren Fall anzuwenden sind. Das ist die eine Schwierigkeit und auf der anderen Seite hätte das Verfahren auch viel länger gedauert, weil wenn die Behörde zunächst erstmal prüfen muss, welche Anforderungen müssen erfüllt sein hinsichtlich Emissionswerte hinsichtlich anderer Anforderungen, dann dauert so ein Verfahren natürlich viel länger und das ist natürlich ein großer Nachteil für unsere Branche. Denn wenn wir eine Anlage planen, müssen wir auch schnell in den Bau gehen und auch schnell produzieren können, um sozusagen im Wettbewerb mithalten zu können.
Ja, vielen Dank. Meine zweite Frage würde ich auch an Sie errichten, Herr Dr. Rath. Und zwar geht es nochmal um das Thema Artikel 15, die Ausnahmen. Sie sagen oder Sie fordern eben, dass sämtliche Ausnahmen entsprechend auch übernommen werden müssten. Was würde denn aus Ihrer Sicht passieren, wenn das unterbleibt in der nationalen Umsetzung?
Vielen Dank für die Frage. Das ist eine sehr wichtige Frage. Die BVT-Schlussfolgerungen, die beinhalten ja nicht nur Emissionswerte, sondern künftig auch Umweltleistungswerte, die sozusagen verbindlich sind. Und diese Werte entstammen aus dem BVT-Prozess. Der BVT-Prozess auf europäischer Ebene ist so konzipiert, dass nur wenige Anlagenbetreiber daran teilnehmen können und ihre Daten einbringen können. Und das führt dazu, dass der Prozess eher politisch gelenkt ist und weniger auf eine fundierte technische Basis gestützt ist. Und in der Folge haben wir dann Werte in diesen BVT-Schlussfolgerungen, die von einigen Anlagen überhaupt nicht umgesetzt werden können und von wiederum einem Großteil der Anlagen nur mit erheblichem Aufwand. Deswegen geht die gesamte Industrie davon aus, dass diese Ausnahmen künftig eine sehr große Rolle spielen werden, weil wir wissen ja, die Emissionswerte müssen ja sozusagen innerhalb der Bandbreite strengstmöglich gewählt werden und festgesetzt werden. Das heißt, wir müssen uns an den unteren Rand der Bandbreite orientieren. Und deswegen werden die Ausnahmen benötigt, und zwar umfassend. Jetzt ist es so, dass die Bundesregierung in ihrem Entwurf davon ausgeht, dass Ausnahmen wegen geografischer Lage oder wegen lokaler Umweltbedingungen nicht erforderlich wären oder es dafür keinen sachlichen Anwendungsbereich gäbe. Aber ich sag mir, das ist doch kein Argument. Wir können doch die Ausnahmen erstmal umsetzen im Gesetz und dann haben wir sie im Gesetz, wenn wir sie brauchen. Wenn wir sie nicht brauchen, ist ja wiederum in Ordnung, aber wir sollten dem Vollzug und auch den Anlagenbetreibern die Möglichkeit geben, bei Bedarf auf solche Ausnahmen zurückgreifen zu können.
Ein paar Sekunden habe ich noch.
Das weiß ich, genau.
Genau. Wird gerne noch mal, weil es immer wieder kommt, dass man sagt, Herr Dr. Rath, dass es strengst möglich eben auch am unteren Grenzwert angesetzt werden soll. Wie kommen Sie darauf? Warum ist das Ihre Haltung?
Das ist ja sozusagen jetzt die Norm, ne, so wie sie jetzt gewählt ist, vor allem in 12a BIMSchG. Die Behörde hat das ja zu fordern. Die Anlagenbetreiber müssen quasi einen Bericht vorlegen, wo gesagt wird, dass man den untersten möglichen Wert einhalten kann. Und die Behörde ist auch daran gebunden, diesen Wert zu fordern.
Dankeschön.
Gerne.
Als nächstes für Bündnis 90 Die Grünen, Herr Dr. Gesenhus, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und auch von meiner Seite vielen Dank an die Sachverständigen, auch dass Sie hier unter etwas widrigen Bedingungen so geduldig die Fragen beantworten, selbst wenn Sie nicht so ganz optimal vorbereitet sein mögen. Also dafür schon mal vorab herzlichen Dank. Ich würde meine Frage gerne an Frau Dr. Niklas richten. Sie haben ja in Ihren Ausführungen und auch in Ihrer schriftlichen Stellungnahme schon kritisch dazu Stellung genommen, dass förmliche Genehmigungsverfahren, das vereinfachte Verfahren, überführt werden sollen nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung, was Auswirkungen hat auf Beteiligungsmöglichkeiten, beispielsweise von Anwohnerinnen und Anwohnern, was den Schutz vor beispielsweise Geruch oder Lärm angeht. Haben Sie konkret Beispiele für Anlagentypen, die künftig ohne Öffentlichkeitsbeteiligung genehmigt werden können? Und inwieweit sehen Sie die Gefahr, dass das vereinfachte Verfahren zu weniger Transparenz und damit auch zu weniger Akzeptanz bei den betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern führt? Und zweite Frage betrifft die UVPen. Und hier die UVPG Anlage 1 soll ja die Schwellenwerte anheben, was dazu führen würde, dass dann eben ein relevanter Anteil der Anlagen aus der UVP-Pflicht rausfällt. Welchen Mehrwert sehen Sie in Verfahren mit UVP und was würde dieses Rausfallen aus der UVP-Pflicht konkret bedeuten?
Ja, vielen Dank für die Fragen. Also zunächst mal muss man konstatieren, dass sich für die Mitsprache von Anwohnerinnen und Anwohnern durch die Herabstufung von Anlagen Typen vom förmlichen Verfahren ins vereinfachte Verfahren ändern wird, dass es diese Mitsprache nicht mehr gibt. Denn das vereinfachte Verfahren unterscheidet sich vom förmlichen Verfahren gerade dadurch, dass weder eine Verpflichtung zur Veröffentlichung besteht, noch zur Öffentlichkeitsbeteiligung. Was den Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner angeht vor Geruch, Lärm und anderen nachteiligen Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen, so ist es natürlich auch weiterhin so, dass die Behörde an Recht und Gesetz gebunden ist und es ihre Aufgabe ist, die materiellrechtlichen Vorgaben umzusetzen und einzuhalten. Aber nun muss man ja wissen, dass die Einstufung in das vereinfachte Verfahren voraussetzt, dass mit keinem so hohen Beeinträchtigungspotenzial zu rechnen ist. So, und Sie fragten jetzt nach Beispielen. Also auch in meiner Stellungnahme sind einige aufgelistet. Ich will hier nur zwei nennen. Das eine betrifft die Anlagen zum Bau von Schienenfahrzeugen mit einer Produktionskapazität von 600 Schienenfahrzeugen oder mehr je Jahr. Und das zweite Beispiel sind Anlagen für den Bau und die Montage von Kraftfahrzeugen mit einer Kapazität von jeweils 100.000 Stück oder mehr je Jahr. Das sind Anlagen, die sind bisher förmlich genehmigt worden, jetzt im vereinfachten Verfahren. Schon an der Kapazität der genannten sieht man, das sind größere Anlagen. Wir sehen bei diesen Anlagen durchaus auch weiterhin ein hohes Beeinträchtigungspotenzial, lässt sich in der Stellungnahme nachlesen, hoher Materialdurchsatz, hoher Wasserverbrauch, Brandgefahr durch Schweißarbeiten und so weiter. Was den zweiten Teil Ihrer Frage angeht, ja, also wenn die Öffentlichkeit nicht beteiligt wird, dann ist mit Akzeptanzverlusten zu rechnen. Und die Bundesregierung, das sei am Rande bemerkt, versucht in der Begründung zum Verordnungsentwurf weiß zu machen, dass durch das Instrument der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ja doch eine Beteiligung der Öffentlichkeit gegeben ist. Das Problem ist aber, dass ein ernstzunehmendes Beeinträchtigungspotenzial bei den vereinfachten Verfahren gar nicht mehr angenommen wird. Genau das aber Voraussetzung für die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung ist. Also dass eben nicht nur unwesentliche Auswirkungen entstehen. Das Instrument greift also nicht. Und im Übrigen ist die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung auch nicht verbindlich. Insofern kann sie auch nicht kompensieren, dass die obligatorische Öffentlichkeitsbeteiligung wegfällt. Kurz zu Ihrer zweiten Frage. Der Mehrwert von Verfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung liegt zum einen in der Öffentlichkeitsbeteiligung. Zum anderen unterstützen die Elemente der Umweltverträglichkeitsprüfung, also die Ermittlung, Beschreibung, Bewertung der Umweltauswirkungen sowie die zusammenfassende Darstellung, die zuständige Behörde dabei alle Umweltbelange angemessen zu berücksichtigen und eine sachgerechte Genehmigungsentscheidung zu treffen. Dass die Verzahnung der UVP mit dem emissionsschutzrechtlichen Verfahren nicht immer optimal in der Praxis umgesetzt werden kann, das liegt nicht daran, dass das Instrument nichts taugt, sondern dass das emissionsschutzrechtliche Genehmigung als gebundene Entscheidung konzipiert ist. Und wenn man wirklich hier eine instrumentelle, bessere Verzahnung erreichen will, sollte man die emissionsschutzrechtliche Genehmigung in einer Abwägungsentscheidung ändern, dann ließe sich das Ergebnis der UVP auch deutlich besser berücksichtigen. Das wäre eine moderne, umweltbezogene Weiterentwicklung. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und Frau Esen für Client Earth, bitte. Entschuldigung. Jetzt wird es ganz wirr. Für die Fraktion Die Linke, Frau Bock, bitte.
Genau, ich stelle mal noch eine Frage dazu. Ja, vielen Dank auch erstmal für die Stellungnahmen. Aber ich habe tatsächlich eine Frage an Frau Esen, weil ja mit der Umsetzung der Richtlinie der im Dezember 2025 vorgeschlagene Umweltomnibus gleich mit umgesetzt wird. Obwohl der noch gar nicht Beschlusslage ist. Also wie ist dieses Verfahren Ihrer Auffassung nach rechtlich zu bewerten? Und inwiefern schafft es Unsicherheit oder würde es unnötigen Aufwand versuchen, wenn man das jetzt nicht gleich mit umsetzen würde?
Vielen Dank, Frau Bock und auch Herr Vorsitzender nochmal. Der Umweltomnibus ist ein Vorschlag der Europäischen Kommission und hat keinen Einfluss auf die Geltung der Industrieemissionsrichtlinie. Es handelt sich bei dem Vorschlag nur um den ersten Schritt im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren der EU. Ein demokratischer Prozess einschließlich einer Prüfung des Vorschlags im Europäischen Parlament und im Rat mit bis zu 3 Lesungen steht noch aus. Nur wenn Parlament und Rat sich einigen, kann ein Rechtsakt erlassen werden. Der Kommissionsvorschlag ist nicht aussagekräftig über das Ergebnis dieses Gesetzgebungsverfahrens. Die Abschwächungen aus dem Vorschlag könnten auch wieder gestrichen werden. So fordert es zum Beispiel gerade eine weitere EU-Institution, der Europäische Ausschuss der Regionen, in seinem Berichtsentwurf zum Umweltomnibus. Der Rechtsakt der Europäischen Union, den Deutschland bis zum 1. Juli diesen Jahres umsetzen muss, ist die Industrieemissionsrichtlinie von 2024 mit all ihren Bestimmungen. Diese Richtlinie wurde nach einer Evaluierung der Vorgängerrichtlinie von 2010, nach einer Folgenabschätzung aller Optionen für die Novellierung und einem intensiven demokratischen Prozess über mehr als 2 Jahre verabschiedet. Im Entwurf der 45. Verordnung zur Durchführung des Bundesemissionsschutzgesetzes, der 45. BIMSCHV, vom 21. Januar, will die Bundesregierung schon jetzt dem Kommissionsvorschlag zum Umweltomnibus folgen und einige essentielle Bestimmungen der Richtlinien nicht umsetzen, zum Beispiel das Chemikalienverzeichnis und die Transformationspläne. Wenn Deutschland den vorliegenden Gesetzentwurf und den Entwurf zur 45. BIMSCHV erlassen würde, würde Deutschland seiner Pflicht, die Industrieemissionsrichtlinie umzusetzen, nicht nachkommen und damit auch seine Vertragsverpflichtungen als Mitgliedstaat nicht erfüllen. Zusätzlich zu den rechtlichen Pflichten bestehen auch inhaltlich weiterhin sehr gute Gründe, die Industrieemissionsrichtlinie vollumfänglich umzusetzen. Diese Gründe haben ja auch erst vor 2 Jahren dazu geführt, dass neue Bestimmungen in die Richtlinie aufgenommen wurden. Als Beispiel möchte ich die Transformationspläne nennen. Die Industrieemissionsrichtlinie verlangt hier, dass energieintensive Anlagen bis Juni 2030 einen Plan erarbeiten, welche Maßnahmen sie bis 2050 ergreifen, um zu einer nachhaltigen, kreislauforientierten, ressourceneffizienten und klimaneutralen Wirtschaft beizutragen. Diese Pläne ergeben sich aus dem Ziel der Industrieemissionsrichtlinie einer kontinuierlichen Verminderung von Emissionen, der Verbesserung der Ressourceneffizienz, der Förderung der Kreislaufwirtschaft und Dekarbonisierung. Das sind alles Themen, mit denen sich eine Industrieanlage in Deutschland ohnehin schon auseinandersetzen muss. Die Bestimmung formalisiert das nur zu einem gewissen Grad. Aber auch hier gibt es Flexibilität, denn die Transformationspläne dienen nur zur Orientierung. Es ergeben sich keine weiteren Verpflichtungen aus ihren Inhalten. Wenn Deutschland jetzt die Industrieemissionsrichtlinie wie erforderlich mit der Bestimmung zu Transformationsplänen umsetzt, haben Betreiber bis 2030 Zeit, ihre Pläne zu erarbeiten. Wenn sich in diesem Zeitraum doch ergeben sollte, dass die Transformationspläne als Konsequenz des Umweltomnibus gestrichen werden, ist diese Arbeit kein unnötiger Aufwand, sondern der Beitrag, den man von großen Industrieanlagen mit erheblichen Umweltauswirkungen erwarten kann und auch erwarten muss. Dankeschön.
Noch eine Minute, GGF.
Ja, Sie hatten das Chemikalienverzeichnis angesprochen. Wie beurteilen Sie die Änderungen durch den Omnibus auch inhaltlich, also insbesondere bezogen auf die Streichung des Chemikalienverzeichnisses? Das ist jetzt nicht mehr ganz so lange Zeit, aber...
Ich kann ja schon mal anfangen. Also die Bundesregierung folgt in dem Entwurf der 45. BIMSCHV auch dem Kommissionsvorschlag zum Umweltomnibus und streicht das Chemikalienverzeichnis. Die novellierte Industrieemissionsrichtlinie erfordert aber, dass Betreiber eben dieses Chemikalienverzeichnis der in der Anlage vorhandenen und von ihr emittierten gefährlichen Stoffe einrichten. Betreiber müssen hier eine Risikobewertung durchführen zur Gesundheits- und Umweltauswirkung dieser gefährlichen Stoffe und auch analysieren, ob die Stoffe sich verringern oder durch sicherere Alternativen substituieren lassen würden. Das ist das neue Chemikalienverzeichnis. Ich schaue mit dem Blick auf die Zeit.
10 Sekunden.
Chemikalien sind für sehr, sehr viele Industrieanlagen relevant und ich kann ja vielleicht in der nächsten Runde noch ein bisschen mehr dazu sagen. Dankeschön.
Perfekt. So, ich mache es jetzt so, ich gebe Ihnen nach 30 Sekunden vor Ablauf der Redezeit einfach ein Zeichen hier mit meinem Handy, Redezeit 30 Sekunden noch. Ne? Dann ist nicht abgelaufen, sondern einfach, dass Sie wissen, dass Sie noch 30 Sekunden dann haben. Als nächstes wieder für die Unionsfraktion Herr van Beek, bitte.
Ja, ich stelle mir mal auch selber Jan Timer, dann habe ich es im Blick. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Lösch und ich würde vielleicht Sie bitten, noch mal darauf einzugehen, das Spannungsfeld, was er gerade auch beschrieben hat, eben wir müssen die AED 24 umsetzen bis zum 1.7., haben einen laufenden Omnibus. Wir wissen nicht, was ist drin, was kommt noch rein, was kommt raus. Und in dem Spannungsfeld auch zu sagen, wir gehen dann jetzt mit der AED 24 ins Rennen. Die Unternehmen müssen umsetzen. Haben wir ja gerade gehört, der Aufwand wäre dann ja nicht umsonst. Vielleicht können Sie noch mal diesen Aufwand, der dahinter steht, und auch dieses Spannungsfeld einfach aus Sicht der Industrieunternehmen beschreiben, wie Sie das bewerten.
Ja, vielen Dank. Ich habe es ja vorhin schon sehr klar zum Ausdruck gebracht. Wir sind ja hier in einem, wie soll man sagen, in einem gewissen paradoxen Situation. Auf der einen Seite sehen wir, dass die IED-Richtlinie, die wir gerade versuchen, national umzusetzen, noch in Bewegung ist. Ich sehe natürlich auch klar, das ist ein europäischer Prozess, aber trotzdem sehen wir da schon erhebliche Bewegungen auch. Deswegen ist die Frage, versuchen wir jetzt hier eine nationale Umsetzung zu organisieren, die dann für die Unternehmen natürlich unmittelbar entsprechende zusätzliche Belastungen und zusätzliche Pflichten, Berichtspflichten, Beratungspflichten etc. mit sich bringt? Oder sagen wir, wir warten jetzt mal ab, reden mit der EU-Kommission und warten ab, was am Ende wirklich aus dem Umweltomnibus rauskommt. Das ist übrigens bei anderen Omnibussen auch so gemacht worden. Lieferkettengesetz ist ein Beispiel dafür. Also für uns ist klar, wenn wir es jetzt national umsetzen, sind die Unternehmen natürlich in der Pflicht, den aktuell umgesetzten oder beschlossenen Sachverhalt entsprechend auch zu folgen. Wir haben jede Menge Anmerkungen dazu gemacht, wo wir sagen, da könnte man noch sehr viel mehr bei der europäischen aktuellen Linie auch bleiben. Und das ist natürlich mit zusätzlicher Bürokratie verbunden. Man muss sich das schon klar machen. Wir reden jetzt hier nicht über so ein Weiter wie bisher, sondern in diesem Entwurf stehen jede Menge zusätzliche Pflichten und Aufgaben für die Unternehmen drin. Zum Beispiel auch die Frage, eine harte Pflicht im Umweltmanagementsystem zur Ausweitung der Nutzung und Erzeugung erneuerbarer Energien. Das ist etwas, was in der EED-Richtlinie lediglich als ein Förderkonzept auch drinsteht. Also von daher gibt es an vielen Stellen jetzt deutliche Verschärfungen und Unternehmen können nicht sagen, wir warten dann erst mal, was am Ende wirklich bei rauskommt. Unternehmen sind hier aus Compliance-Gründen, aus rechtlichen Gründen einfach in der Pflicht, sich dann unmittelbar mit der Umsetzung der gesetzlich dann geregelten Pflichten zu beschäftigen. Und das ist das, was aus unserer Sicht natürlich ein bisschen diese paradoxe Situation herbeiruft und aus unserer Sicht auch, es ist mehr als 1:1. Also selbst wenn in der EU noch weiter verringert werden, sind wir heute schon über die 1:1 Umsetzung schon auf diesem Niveau raus.
Vielleicht können Sie in der letzten Minute auch noch mal einen Schwerpunkt insbesondere auf den Mittelstand legen. Ich glaube, wir denken immer an große Industrieunternehmen. Die haben wir sicherlich auch bei ThyssenKrupp, glaube ich, über 40 oder 50 IED-Anlagen an einem Stand oder bei auch viele, die halt eine Anlage haben und da auch noch mal den Aufwand, der damit verbunden ist, auch für eben diese mittelständische Industrie, die wir ja im größten Teil haben.
Also wenn wir mit unseren Mittelständlern reden, dann haben sie sehr häufig so diesen Zungenschlag. Ist ja schön, wenn das Großunternehmen um die Ecke da eine neue Abteilung für gründet. Bei uns sitzt der Inhaber am Wochenende da und redet mit seinem Juristen und so weiter. Also es ist natürlich klar, dass je mehr Aufwand mit dem Betrieb einer Industrieanlage verbunden ist, also im Sinne von Berichtspflichten, Pflichten und Bedingungen, die aus der Umsetzung der IED kommen, desto mehr Aufwand müssen die leisten. Teilweise ist der dann auch nur noch über externe Berater auch zu leisten mit entsprechenden Kosten. Und grundsätzlich nehmen wir aus dem Mittelstand wahr, dass es ein großes Unverständnis darüber gibt, dass wir angesichts der Lage, wie zum Beispiel 4% Rückgang in der Produktion,
Na, das ist der Hinweis auf die 30 Sekunden.
So, okay.
Jetzt aber nur noch 13.
Konnte ich auf dem Handy nicht lesen, die 30 Sekunden. Entschuldigung, Herr Vorsitzender. Okay, das habe ich verstanden. Ja, also wir haben beispielsweise in der Gießereiindustrie, die haben sich vor diesem Termin an uns gewandt, Produktion um 4% runter, Umsatz um 7% zurückgegangen, Verlust von 20.000 Arbeitsplätzen. Und diese Diskussion wird dann immer
Dankeschön.
Wieder natürlich auch in Bezug zu solchen Regulierungen aufgebracht.
Dankeschön. Also nochmal zur Erklärung. Ich halte einfach nur das Handy hoch, wenn es 30 Sekunden noch sind. Ja. Nichts anderes, nur das als Kennzeichen. Wenn ich das Handy hochhalte, sind es noch 30 Sekunden. Herr Krauthausen für die AfD, bitte.
Vielen Dank. Diesmal die Frage an das BDI, an Frau Lösch. Wenn die Grenzwerte zukünftig am unteren Rand der BVT-Bandbreiten festgelegt werden, ist das für die bestehende Anlage in Deutschland technisch überhaupt umsetzbar oder führt das in der Praxis zwangsläufig zu Stilllegungen? Sprechen wir hier über Einzelfälle oder über relevante Teile unserer Industrie?
Ja, das ist ja schon von Vorrednern auch angesprochen worden. Was wir natürlich sehen ist, wir haben einen europäischen Prozess. Das ist der Prozess für diese beste verfügbare Technik. Wir sehen es auch so, dass das kein eher ein politischer Prozess als ein technologisch orientierter Prozess ist, wo grundsätzlich eine Tendenz dazu besteht, ich sag mal, an die denkbar beste Lösung oder die denkbar beste verfügbare Technik, wie der Name eben sagt, auch ranzukommen. Die Ausnahmen bzw. die Spielräume sind dazu da, Unternehmen, die in ihren Prozessen nicht die Möglichkeit haben, an den unteren Rand zu gehen, auch Möglichkeiten zu geben, weiter zu produzieren. Es ist de facto so, dass viele Unternehmen nicht in der Lage sind, an die unterste Grenze ranzugehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Ausnahmen und eine Bandbreite auch haben, um diesen Unternehmen weiter das Produzieren in Europa zu ermöglichen.
Dankeschön. Aber also ist Ihre Antwort quasi, es werden zwangsläufig dann Anlagen abgeschaltet werden müssen und es schadet den Standort Deutschland?
Das Risiko besteht.
Okay, danke schön. Und dann noch meine Frage an von VCI, die Frau Verena Wolf. Wie bewerten Sie die aktuellen Vorschläge im Hinblick auf die Investitionsentscheidungen? Bleibt Deutschland hier ein attraktiver Standort durch diese Verordnung oder sehen Sie eine zunehmende Verlagerung ins Ausland, wo dann die Grenzwerte niedriger sind und man am Ende dem Klima, also wenn man daran glaubt, mehr schadet, als wenn man alles so lässt, wie es jetzt ist?
Deutschland ist ein attraktiver Standort. Wir haben viele innovative Unternehmen. Wir haben viele hochqualifizierte Mitarbeiter an den Standorten. Wir haben hervorragende Vollzugsbehörden. Wir haben viele Ideen, viele großartige Unternehmen, die hier agieren wollen, die in den Startlöchern stehen. Und deshalb plädieren wir eben für einen verlässlichen, rechtssicheren Rahmen, für gute Genehmigungsprozesse. Wir haben zahlreiche Vorschläge gemacht, die auch die Prozesse verbessern, ohne die Umweltstandards zu senken. Bessere Prozesse sind schnellere Investitionen in Umwelt- und Klimaschutz, in wichtige Produkte, wie ich es schon dargestellt habe. Also deshalb, wir glauben an den Standort, wir wollen hier investieren. Das haben wir als VCI auch mehrfach dargelegt. Und deshalb stehen wir ja auch hier gemeinsam für gute Regeln, auch in Europa ein wirklich gutes Umweltrecht gemeinsam zu schaffen. Vielen Dank.
Und dann direkt noch dazu, auf welcher konkreten Datengrundlage basieren dann Ihre Forderungen? Handelt es sich um Messdaten oder um Modelldaten?
Wir sprechen mit Vollzugsbehörden und mit Unternehmen und analysieren das Regelwerk und sehen dann auch, wie die Genehmigungspraxis dann erfolgt.
Sind das denn Messdaten oder sind das Modellrechnungen, die aufgrund älterer Messungen beruhen? Vielleicht weiß das auch die Frau von der Deutschen Umwelthilfe. Die meisten werden ja von Ihnen in Auftrag gegeben.
Wir geben nichts in Auftrag. Wir diskutieren in unseren Gremien Gesetze und machen unsere Stellungnahmen. Wir haben ja auch unsere Statements eingereicht und unsere VCI-Stellungnahmen. Dann kann man da auch nachlesen, wie wir das bewerten.
Ja, okay, keine Antwort ist auch eine Antwort. Dankeschön.
Ja, wollen Sie noch? Okay, gut. Ja, ich freue mich als Ausschussvorsitzender natürlich sehr, dass das Konzept der Genderfluidität auch in unseren Ausschuss mittlerweile Eingang gehalten hat. Nichtsdestotrotz, als nächstes hat Herr Rinkert für die SPD-Fraktion das Wort.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir sehr respektvoll mit unseren Sachverständigen umgehen. Erstmal nochmal, deshalb nochmal, ich glaube, im Namen aller anderen auch nochmal danke, dass Sie heute hier sind. Ich glaube, es ist auch gut, wenn wir die Leute mit richtigen Namen ansprechen und mit der richtigen Organisation, die hier sind. Ich würde gerne den Ball von Frau Dr. Wolf aufnehmen zum Thema Planungsbeschleunigung und Genehmigungsverfahren und Herrn Dr. Ruhrberg eben fragen. Es ist ja so, dass in dieser Novelle der IED auch Erleichterungen ja auch drin sind und aber auch wir ja nicht angehalten sind, auch darüber hinausgehende Punkte aus dem Deutschlandpakt Tempo, die wir in der letzten Periode ja schon begonnen haben umzusetzen, auch hier noch weiter entsprechend umzusetzen. Also welche weiteren Maßnahmen aus Ihrer Sicht neben der IED sollten jetzt in diesem Gesetzespaket umgesetzt werden?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich denke, wir haben natürlich hier auch eine ganze Reihe von Vorschlägen aus dem Bundesrat bekommen, der in diesen Prozessen entsprechend beteiligt war. Ich denke, das sind eine ganze Menge sehr sinnvoller Vorschläge, vor allem um den Bereich der Digitalisierung und dann auch der Fristenregelungen, aber vor allem auch die Aufgabe, die Genehmigungsverfahren tatsächlich von Anfang bis zum Ende auch zu digitalisieren. Und ich denke, dass das ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist für die Praxis, dann eben auch hier eine Beschleunigung zu erreichen. Und da kann ich also wirklich darauf verweisen, auf die vielen Vorschläge hier zum Paragraphen 10, die aus dem Bundesrat hier auch gekommen sind, und, glaube ich, auch teilweise von der Bundesregierung auch schon positiv bewertet worden. Aus unserer Sicht ist besonders wichtig, dass eben hier auch in den Prozessen selber die Prüfung der nachgereichten Unterlagen unverzüglich geschieht, weil das oftmals in der Praxis ein wichtiger Punkt ist, der eben die Verfahren verzögert, wenn eben Unterlagen nachgereicht werden müssen. Und wir würden uns auch wünschen, dass eben Teilprüfungen dann auch zur Verfahrensbeschleunigung da ausdrücklich zugelassen sind. Ich glaube, das sind ganz wichtige Aspekte. Und ich denke, was wir aber auch sehen, ist, wir haben zwar angesprochen das UVP-Gesetz. Auch hier sind natürlich Regelungen drin. Die sind jetzt nicht immer unmittelbar beschleunigend oder jetzt unmittelbar wirkend, wie eben beispielsweise Anzeigemöglichkeiten oder Fristenregelungen. Aber sie sollen natürlich auch nicht für Rechtsunsicherheit sorgen. Wir haben viele Begriffsbestimmungen, auch Schwellenwerte, die sich unterscheiden im Bereich UVP-Gesetz, Viertelbrems-V. Hier sollte also unbedingt angepasst werden, einfach damit auch Klarheit besteht. Ein Beispiel aus der Energiewirtschaft ist hier die Wasserelektrolyse. Hier haben wir also sehr unterschiedliche Definitionen, sage ich jetzt mal, des Prozesses. Der Schwellenwert für die UVP-Pflicht wird dann auf einer anderen Basis definiert als die IED-Anlagen. Da sollte man einfach begriffliche Anpassungen vornehmen, damit keine Unsicherheiten im Prozess bestehen. Aus unserer Sicht bietet sich auch im Bereich der Windkraftanlagen durchaus noch Beschleunigungspotenzial in der Form, dass wir hier eben bei der eher allgemeinen Vorprüfung die Anzahl der Anlagen anheben könnten von 6 auf 10 Anlagen. Das würde jetzt nicht dazu führen, dass eben solche Windfarmen dann mit dieser Anlagenzahl dann aus den Prüfungen herausfallen würden. Sie würden nur in ein anderes Verfahren kommen, nämlich in das der standortbezogenen Vorprüfung. Und unsere Erfahrung, die wir mitgeteilt bekommen von unseren Unternehmen, ist eben, dass vor allem in diesem Bereich die standortbezogenen Vorprüfungen sehr viel leichter durchzuführen sind, schneller durchzuführen sind, aber auch zu besseren Ergebnissen führen als die sehr allgemeinen Vorprüfungen. Und das hat in diesem Sinne aber auch keine Auswirkungen jetzt auf die Öffentlichkeitsbeteiligung. Am Ende steht natürlich dann die Entscheidung, eben besteht eine UVP-Pflicht oder nicht, und dann wird ja auch praktisch das gleiche Verfahren letztlich dann durchgeführt. Aber hier würden wir auf jeden Fall noch ein Potenzial sehen. Ja, und ansonsten denke ich, sehen wir auch noch im Bereich Wasserrecht durchaus Möglichkeiten, hier Verfahren zu beschleunigen. Wir sehen vor allem, dass im Bereich von kleinen, einfachen wasserrechtlichen Nutzungsänderungen immer noch ein erheblicher Aufwand und lange Verfahren bestehen. Hier sollte analog zu § 15 BImSchG auch eine Anzeigemöglichkeit eingeführt werden mit einer entsprechenden Fristenregelung, damit das also nicht zum Flaschenhals wird für solche kleineren Änderungen. Wobei wir hier also, wie gesagt, nur von solchen wasserrechtlichen Nutzungsänderungen reden, bei denen jetzt keine stoff- oder güterelevanten Auswirkungen auf die Wasserqualität zu befürchten sind. Aber genau hier sollte man eben die Erfahrungen oder auch die Regelungen aus dem BImSchG analog übertragen in den Paragraphen 8.
Dann würde ich gerne noch mal. Sie haben auf die Bedeutung der Energiewirtschaft hingewiesen, und wir werden ja weiter den Ausbau erneuerbaren Energien vorantreiben. Wir blicken Sie noch mal. Sie haben ein paar Dinge gerade gesagt im Zusammenhang mit dem Ausbau der Erneuerbaren auf den Gesetzentwurf.
Ich denke, dass wir hier natürlich im Bereich der IED-Anlagen, wenn es um den erneuerbaren Ausbau geht, natürlich vor allem auch den Bereich der Wasserstoffverbrennung in den Blick nehmen müssen. Das ist ein Bereich, in dem ja noch viel passieren soll. Auch viele Dinge jetzt schon auf den Weg gebracht werden. Die Genehmigungsverfahren für viele wasserstofffähige Kraftwerke laufen ja schon. Wir haben eine Kraftwerkstrategie, die in Arbeit ist. Und genau in diesem Bereich, und das ist für uns einfach eine Zukunftstechnik, da sehen wir halt an zwei Punkten hier wirklich die wichtige Aufgabe.
Das war jetzt nicht mein Signal, aber das war passend.
Ja. Dann würde ich dann
Dankeschön.
Nur abschneiden. Aber wie gesagt, gerade den Bereich der Wasserstoffverbrennung noch mal besonders hervorheben. Hier brauchen wir die Zukunftstechniken, hier brauchen wir die entsprechenden Ausnahmeregelungen, um dort auch auf der Kraftwerksseite dann voranzukommen. Dankeschön.
Danke. Also ich erinnere einfach noch mal dran.
Als nächstes für Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Gesenhus, bitte.
Ja, vielen Dank. Zukunftstechnologie erleben wir ja auch heute hier im Ausschuss. Aber es ist ja ein ernstes Thema, weil mir macht schon Bauchschmerzen mit Blick auf den Zustand der deutschen Industrie bei den Zukunftstechnologien, dass wir ja drohen, an vielen Stellen international den Anschluss zu verlieren oder auch in einigen Stellen schon verloren haben, insbesondere an Produkte aus China oder dem insgesamt asiatischen Raum. Und ich glaube, dass da ganz entscheidend ist, dass wir Technologie fördern, dass wir Innovation fördern. Und da spielen eben auch beispielsweise die Transformationspläne, das Umweltmanagementsystem, das in der IED vorgesehen ist, oder auch die Chemikalienmanagementsysteme eine ganz wichtige Rolle, weil die ja auch, wenn sie gut umgesetzt werden, so echte Innovationstreiber sein können. Und daher die Frage, Frau Dr. Niklas, was passiert denn, wenn die EU-Kommission jetzt, wie die Bundesregierung sich das offenbar wünscht, die Pflichten für diese Umweltmanagementsysteme oder Transformationspläne weiter rausschiebt? Was bedeutet das für Innovationskraft und für Klimaneutralität? Und zweite Frage, ich glaube, ganz entscheidend ist, dass wir zu schnelleren, besseren Verfahren kommen. Ich zweifle nur an, dass durch die materielle Absenkung von Standards das erreicht werden kann, sondern es gibt andere Beschleunigungsmöglichkeiten. Sie haben in Ihrer Stellungnahme auch schon einige genannt. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen genauer ausführen.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Die erste Frage gibt mir jetzt erst noch mal die Gelegenheit, auch eine Lanze zu brechen für die Systeme, die die IED 2024 verbindlich aufgenommen hat, nämlich die Umweltmanagementsysteme einschließlich Chemikalienverzeichnis und Transformationspläne. Diese Umweltmanagementsysteme dienen ja dazu, die Umweltleistungen der Unternehmen kontinuierlich zu verbessern, gesetzliche Vorgaben zu erfüllen und Risiken zu minimieren. Und es ist ja nicht so, dass das jetzt eine komplett neue Idee ist, sondern die beiden Normen, auf die rekurriert wird, auch in der IED, bestehen seit 1996 beziehungsweise seit 2009 und werden gängig genutzt auch von den Unternehmen. Und die Zielsetzung ist es, Emissionen, Abfälle sowie Energie- und Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Und das ist ja, liegt ja im Interesse der Unternehmen, effizient zu wirtschaften. Genau darum geht's. Und es geht natürlich auch darum, Gesundheits- und Umweltrisiken frühzeitig zu erkennen und proaktiv Schadensrisiken zu minimieren. Das gilt insbesondere auch fürs Chemikalienverzeichnis. Da geht es darum, Risiken bei der Verwendung gefährlicher Stoffe noch stärker zu berücksichtigen, die noch nicht hinreichend berücksichtigt sind durch gesetzliche Regelungen, die es schon gibt. Und ich empfehle die Lektüre der Begründung des Referentenentwurfs aus dem Bundesumweltministerium zur 45. Bundesemissionsschutzverordnung aus dem letzten Sommer. Da ist wunderbar dargelegt, warum das auch tatsächlich gar nicht so unbedingt zu Mehrbelastungen führt, weil es keine neuen Verzeichnisse braucht, sofern die eben schon bestehen. Das also lediglich als Bürokratieaufwuchs zu bezeichnen, finde ich zu kurz gegriffen. Was die Transformationspläne angeht, gilt auch hier. Es ist doch unumstößlich, dass wir treibhausgasneutral werden. Das hat sich aus allen Gesprächen auch mit Industrieverbänden ergeben, dass das der gezielte und auch einvernehmliche Wunsch und die Absicht ist, abgesehen davon, dass es gesetzlich normiert ist. Und diese Transformationspläne dienen dazu, das Unternehmen zu unterstützen, dahin klimaneutral zu wirtschaften. Die Also die Unternehmen machen das. Und es ist nützlich. Und die gesetzliche Verpflichtung zu normieren hilft denjenigen, die dann auch nicht so richtig in die Spur gekommen sind. Und dass wir treibhausgasneutral werden müssen. Wir müssen unsere Lebensgrundlagen erhalten. Was die Beschleunigungsmöglichkeiten angeht, habe ich genau, Herr Dr. Giesenhus, in meiner Stellungnahme einiges geschrieben. Der Schwerpunkt der Beschleunigungsmaßnahmen liegt ganz eindeutig im Vollzug. Auch das stammt übrigens aus dem Pakt für Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung 2023, dass das gemeinsam mit den Ländern, natürlich sind die Länder am Start, müssen das umsetzen, angegangen werden muss. Das ist natürlich nicht damit getan, jetzt einfach nur Personal einzustellen, weil natürlich der öffentliche Dienst auch vom demografischen Wandel und Fachkräftemangel betroffen ist. Aber es gibt eine Reihe von Ideen, das innovativ anzugehen. Und wenn die Behörden mit Mut und mit Mut die ambitionierten umweltrechtlichen Regelungen umsetzen, dann schaffen die das auch in den Monaten, die nach Bundesemissionsschutzgesetz vorgegeben sind.
Herzlichen Dank. Okay. Wunderbar. Tut mir leid, ich habe die 30 Sekunden nicht hochgehalten. Frau Bock für die Linke.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne auch noch mal auf das Chemikalienverzeichnis eingehen. Und Frau Esen fragen, da war vorher ja nicht mehr so viel Zeit, aber genau was das eben bedeuten würde, diese Streichung des Chemikalienverzeichnisses.
Ich würde gerne noch ganz kurz im Rahmen dieser Omnibus-Diskussion auf einen Punkt eingehen, den Herr Lösch genannt hat, dass diese Anforderungen vor allem zu Umweltmanagementsystemen besonders für den Mittelstand schwierig sind. Das wurde auch schon in der Industrieemissionsrichtlinie berücksichtigt. Also für diese Umweltmanagementsysteme und ihr Ausmaß kann berücksichtigt werden, um was für eine Industrieanlage es sich handelt, um ihre Art, um ihren Umfang, ihre Komplexität. Und damit ist eben besonders für den Mittelstand diese Flexibilität schon da. Und das wurde auch im Entwurf so umgesetzt. Kommen wir zum Chemikalienverzeichnis. Chemikalien sind für viele Industrieanlagen relevant, die in den Anwendungsbereich der Industrieemissionsrichtlinie fallen. Die Herstellung von Chemikalien, von Arzneimitteln, von Pflanzenschutzmitteln, aber zum Beispiel auch die Metallverarbeitung, um nur einige Beispiele zu nennen. Und da schließt sich dieses Chemikalienverzeichnis an. Ich habe es eben schon erwähnt, aber es geht da um die um ein Verzeichnis der in der Anlage vorhandenen oder von ihr emittierten gefährlichen Stoffe. Und die Betreiber müssen auch eine Risikobewertung der Gesundheits- und Umweltauswirkungen durchführen und auch das Verringerungs- und Substitutionspotenzial analysieren. Die Lage bisher ist, dass es keine klaren Regelungen zum Chemikalienrisikomanagement von AED-Anlagen gibt. Weder Behörden noch Menschen, die in der Umgebung von diesen Anlagen leben, können sich also ein genaues Bild davon machen, welche gefährlichen Stoffe von einer Anlage verwendet oder von ihr emittiert werden. Es gibt bisher auch keine explizite generelle Verpflichtung für Betreiber, die Auswirkungen der gefährlichen Stoffe auf Mensch und Umwelt zu prüfen oder Verringerungs- und Substitutionspotenziale zu analysieren. Die REACH-Verordnung deckt das nicht ausreichend ab und bestehende Umweltmanagement-Rahmenwerke wie EMAS auch nicht. Das hat die Kommission in ihrer Folgenabschätzung von vor der Novellierung schon festgestellt. Die aktuelle Situation stimmt also nicht mit dem Ziel der Industrieemissionsrichtlinie überein, ein hohes Schutzniveau für Umwelt und Gesundheit zu garantieren. Deswegen gibt es das neue Chemikalienverzeichnis in der Industrieemissionsrichtlinie und deswegen muss es auch bestehen bleiben und in Deutschland umgesetzt werden. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Mich würde auch noch mal die Deregulierung im UVP-Recht interessieren. Könnten Sie das vielleicht auch mal einordnen?
Gerne, danke schön. Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung sieht eine Änderung des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes vor. Ich muss klarstellen, dass diese Änderung sich keineswegs aus der Industrieemissionsrichtlinie ergibt. Die Praxis, die Umsetzung einer umweltrechtlichen EU-Richtlinie als Gelegenheit zu nutzen, bestehendes deutsches Umweltrecht einzuschränken, ist als kritisch zu betrachten. Worum geht es bei der Umweltverträglichkeitsprüfung? Vorhaben oder Projekte, bei denen mit erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist, brauchen eine Umweltverträglichkeitsprüfung, eine UVP. Da wird geprüft, was die Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt sind und welche Maßnahmen getroffen werden, um diese Auswirkungen zu vermeiden und zu verringern. Auch die Öffentlichkeit erhält die Möglichkeit, sich zu äußern, und diese Äußerungen müssen von den Behörden berücksichtigt werden. UVPs sind also essentiell, um Umweltschäden vorzubeugen. Der Gesetzesentwurf, den wir heute diskutieren, ändert, welche Vorhaben unbedingt eine UVP brauchen. Statt einer UVP-Pflicht sieht der Entwurf für einige Projekte eine Vorprüfung vor. Eine Vorprüfung ist nicht mit einer UVP zu verwechseln. Sie ist inhaltlich stark eingeschränkt und die Öffentlichkeit wird nicht beteiligt. Es handelt sich bei dieser Änderung also um eine offensichtliche Einschränkung des UVP-Gesetzes. Bei den Vorhaben, um die es hier geht, lässt das Europarecht einen gewissen Wertungsspielraum. Aber es ist trotzdem nicht zulässig, Vorhaben einfach herabzustufen. Wie der Europäische Gerichtshof bereits festgestellt hat, muss die Grundlage der Regelung zur UVP sein, ob bei Projekten mit einer erheblichen Umweltauswirkung zu rechnen ist. Deswegen ist es nicht zulässig, wie hier die Bundesregierung in der Begründung des Gesetzesentwurfs, sich explizit zum Ziel zu setzen, die Zahl der Umweltverträglichkeitsprüfungen in Zukunft zu verringern. Vielen Dank.
Ja, danke schön. Die 10 Sekunden können wir uns ja dann schenken. Und Sie sehen es an der Zeit. Wir verkürzen jetzt auf 3 Minuten insgesamt. Ich werde weiterhin dann auch das Handy hochhalten. Und als erstes hat das Wort für die Unionsfraktion wieder der Kollege van Beek. Bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. In der letzten Runde würde ich gerne noch mal die Frau Versteil fragen und da einen Blickpunkt noch mal auf die Genehmigungsbehörden legen. Wir haben ja jetzt gerade schon viele Dinge gehört, wo wir einfach dieses Spannungsfeld zwischen hohen materiellen Anforderungen und eben auch dem politischen Ziel der Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung haben. Vielleicht aus Ihrer Sicht, wo sind dort die entsprechenden Knackpunkte? Braucht es nur mehr Mut oder sind es dann vielleicht doch auch noch mal andere Dinge, die bei den Genehmigungsbehörden insbesondere dazu führen, dass eben schwer ist, in gewissen Fristen, die wir uns ja auch vorstellen, schnelle Planungs- und Genehmigungsprozesse durchzuführen?
Vielen Dank. Im Grunde genommen spiegeln mir die Genehmigungsbehörden genau das, was der Bundesrat in seiner umfangreichen Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf angemerkt hat. In der Tat, wir haben gesetzliche Sollfristen, die über Jahre hinweg bundesweit nicht eingehalten werden für die Genehmigung von Industrieanlagen, insbesondere aber für deren Änderung. Und das ist ein massiver Wettbewerbsnachteil. Das ist der eine Punkt. Und ich möchte vielleicht auch dem Eindruck widersprechen, dass ohne Öffentlichkeitsbeteiligung keine materiell rechtmäßigen Genehmigungen auslaufen können. Es ist Aufgabe der Genehmigungsbehörden, die Einhaltung des materiellen Rechts zu prüfen, auch da, wo Verfahren ohne förmliche Umweltverträglichkeitsprüfung stattfinden. Und der Unterschied liegt darin, hier wird immer die Öffentlichkeitsbeteiligung angesprochen. Mein Eindruck ist, dass an dieser Öffentlichkeitsbeteiligung sowohl im förmlichen Verfahren als insbesondere auch an der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung, zu der wir unseren Unternehmen immer raten, Umweltverbände nicht teilnehmen oder immer weniger teilnehmen. Letztendlich geht es um Klagerechte, wenn es darum geht, die Umweltverträglichkeitsprüfung in allen Bereichen aufrechtzuerhalten. Aber Sie fragten noch mal nach der Möglichkeit eben von Beschleunigungen. Diese Beschleunigungen können natürlich auch ansetzen am Verfahrensrecht. Wir haben ja in 24 die Novelle des Bundesemissionsschutzgesetzes gehabt. Am materiellen Recht können Sie nur insoweit ansetzen, als wir europarechtskonform bleiben müssen. Aber immer weiter und immer höhere materielle Anforderungen, das ist doch klar. Da brauchen wir zusätzliche Gutachten, da brauchen wir zusätzliche Nachweise, erhöhen nicht die Geschwindigkeit von emissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren. Vielen Dank, ich habe es leider nicht gesehen.
Herzlichen Dank. Das war eine Punktlandung und zwar ohne meine Unterstützung. Ich habe nämlich das tatsächlich in diesem Fall sogar versäumt, weil ich Ihnen so aufmerksam zugehört habe. Als nächstes hat das Wort Herr Krauthausen für die AfD, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine erste Frage geht an Frau Ruhrberg. Wie wirken sich die... Entschuldigung, an Herrn Ruhrberg, tut mir leid. Wie wirken sich die vorgeschlagenen zusätzlichen Anforderungen konkret auf Genehmigungsverfahren aus? Ist hier eine Beschleunigung in Sicht oder müssen wir eher mit weiteren Verzögerungen rechnen? Und welche Folgen hat das für die Planungssicherheit und die Investitionen?
Also ich denke, das Ziel des Gesetzesentwurfs sollte natürlich sein, die Genehmigungsverfahren schneller zu machen. Auch das ist ja ausdrücklich beschrieben in den Entwürfen. Und ich denke, es sind auch sehr viele Ansätze jetzt schon erkennbar, wo man eben hier anknüpfen kann. Dass die materiellen Anforderungen müssen natürlich geprüft werden. Das sind ja auch Dinge, die dann in nachgelagerten Verordnungen dann geregelt werden. Aber ich denke, wir haben hier vor allem Potenziale im Bereich der Digitalisierung, das ist schon angesprochen worden. Wir haben die Fristenregelungen, wir haben aber auch Möglichkeiten hier bei den Ausnahmen natürlich entsprechend, wo es ja schon auch angemerkt wurde, wo durchaus Schwierigkeiten bestehen könnten, dass solche Ausnahmeanträge einfach, wenn sie zu aufwendig natürlich erstellt werden, müssen zu großen Verzögerungen führen. Das sind alles Elemente, die müssen natürlich ein Gesamtbild formen, sage ich jetzt mal. Wir müssen am Ende hier einen Gesetzesentwurf bekommen, der uns natürlich hilft, dass die Verfahren schneller, effizienter werden und dass wir eben hier dann auch ein Stück weit vorankommen. In der Energiewirtschaft haben wir viele Verfahren, die anstehen. Ich habe es ja schon angesprochen, der ganze Wasserstoffbereich, die Kraftwerksstrategie. Wir haben die Klärschlammverwertung, wo viele Projekte ja immer noch noch nicht final genehmigt sind. Also wir wünschen uns vor diesem Hintergrund, dass tatsächlich der Gesetzesentwurf zumindest jetzt auch sehr zügig verabschiedet wird, weil wir auch diese Erleichterung benötigen. Und ich habe ja auch das Thema der Schutz der öffentlichen Sicherheit angesprochen. Die Regelungen, die hier, was auch Transparenzpflichten angeht, ist eben auch nicht zu vergessen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse, auch in Italien oder auch in Berlin. Wir brauchen diese Regelungen. Das muss Möglichkeit bestehen, auch Dokumente unkenntlich zu machen, beziehungsweise Details in diesen Dokumenten. Und all das sind Punkte, die sich in diesem Gesetzesentwurf jetzt natürlich auch als Möglichkeit auch auftun, hier zu regeln. Und das wäre für uns tatsächlich jetzt erstmal wichtig. Und im zweiten Schritt, natürlich muss dann gesehen werden, wie das in der Praxis wirkt und welche Anforderungen dann auch in den Verordnungen kommen. Aber das wäre ja dann auch Teil der Mantelverordnung, die bisher ja oder zumindest ja hier im Bundestag jetzt nicht Gegenstand der Debatte ist.
Ja, nur 30 Sekunden. Dann die letzte Frage an die Vertreterin der Deutschen Umwelthilfe. Wie wollen Sie verhindern, dass die strengeren Vorgaben in Europa ein Wettbewerbsnachteil entsteht, während also andere Industrienationen deutlich geringere Standards haben? Wird hier nicht generell der Industriestandort Europa in Mitleidenschaft gezogen?
Also Treibhausgasneutralität ist ein weltweites Problem und also ein weltweites Ziel. Und wir haben gute Erfahrungen gemacht, damit Vorreiter zu sein. Und natürlich ist es wichtig, dass in ganz Europa dieselben Bedingungen gelten. Und genau diesen Zweck dient die Industrieemissionsrichtlinie.
Dankeschön. So, einmal ganz kurz möchte ich darauf hinweisen, ich kann verstehen, wenn Sie Gender Trouble haben in der AfD-Fraktion. Aber ich möchte darauf hinweisen, es geht Ihnen vor der Sitzung eine Liste der Sachverständigen zu. Ich stelle zu Beginn der Sitzung auch noch mal unsere Sachverständigen vor, sowohl mit Namen als auch mit Zugehörigkeit zu welchem Unternehmen oder zu welchem Verband. Und deswegen möchte ich doch darum bitten, sich auch entsprechend vorzubereiten, damit wir das hier gemeinsam und respektvoll gut über die Bühne kriegen. Vielen Dank.
Noch eine Frage, nur eine Frage. Weil ich weiß nicht, was ich jetzt gerade falsch gemacht habe bei der Anrede. Die Vertreterin der Deutschen Umwelthilfe war richtig.
Naja, ich habe ja bereits darauf verwiesen, wenn wir Genderfluidität hier benutzen wollen in diesem Ausschuss, dann würde ich einfach vorschlagen, dass wir dann auch die korrekten genderfluiden Bezeichnungen nutzen und ansonsten die Bezeichnung, die auch gerne in der Vorstellung von mir genannt werden. Vielen Dank.
Verzeihung.
Als nächstes Wort hat Herr Rinkert für die SPD das Wort.
Herzlichen Dank und ich würde mit Herrn Dr. Rath noch mal in den Austausch gehen und fragen. Also Es ist ja so, dass wir, es wird ja manchmal so getan, als sei Deutschland sehr langsam in vielen Bereichen, aber wir haben ja in der letzten Periode auch mit der Novelle des Bundesemissionsschutzgesetzes viele Maßnahmen gemacht, vorzeitiger Maßnahmenbeginn, wir haben klare Fristen eingeführt, Behördenbeteiligung, wir haben auch beim Thema Öffentlichkeitsbeteiligung die Digitalisierung eben vorangebracht und vieles mehr. Aus Ihrer Sicht, was müsste dann noch neben der Umsetzung der EID, die wir europarechtlich natürlich umsetzen wollen, 1:1 umsetzen wollen, noch welche nationalen Regelungen aus Ihrer Sicht müssten vielleicht noch weiter erfolgen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich kann durchaus Ihre Darstellung in unserer Praxis bestätigen, vor allem die Vereinfachung, die es gegeben hat im Bereich des vorzeitigen Maßnahmenbeginns. § 8a BIMSchG hat Früchte getragen. Wir haben für unsere neue Direktreduktionsanlage 4 solcher Zulassungen bekommen können. Das ist, war sozusagen von erheblichem Nutzen, um, ich sag mal, beschleunigt das Projekt voranzutreiben. Was wir jetzt aber dringend bräuchten, wäre eine Stichtagsregelung für die Rechtslage, und zwar in § 10 Absatz 5 BIMSchG. Und zwar dahingehend, dass geregelt wird, dass die Rechtslage mit Abschluss der Behördenbeteiligung dann festgesetzt ist und nachträgliche Rechtsänderungen nicht mehr im Verfahren berücksichtigt werden müssen. Das hat den einfachen Hintergrund, dass wir im Moment in einer, ich sag mal, umweltrechtlich sehr dynamischen Lage sind. Ständig haben wir neue umweltrechtliche Vorgaben, und wenn man diese dann in einem laufenden Genehmigungsverfahren berücksichtigen müsste, würde es, sage ich mal, das Genehmigungsverfahren unnötig aufblähen. Die Anforderungen müssten nachträglich geprüft werden, und gegebenenfalls stellen sie auch eine Gefahr fürs Verfahren dar, weil der Antrag ja nicht darauf vorbereitet war. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir diese Stichtagsregelung bekommen. Ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, kurz auf einige Statements erwidern. Was das Chemikalienmanagementsystem betrifft, da möchte ich daran erinnern, dass das Omnibusverfahren hier eine Korrektur vornimmt, und insofern ist das auch europarechtlich durchdacht, was hier passiert. Was UVP-Recht angeht, weil es war jetzt ein sehr Eindruck, der sehr stark verteidigt wurde, muss ich nur sagen, dass es hier eine Anpassung an die UVP-Richtlinie erfolgt, nicht mehr und nicht weniger. Dort, wo man kein UVP braucht, europarechtlich, wird das UVP-Recht auch entsprechend angepasst. Mehr ist es nicht.
Ja, herzlichen Dank. Als nächstes für Bündnis 90 Die Grünen, Herr Dr. Gesenhus, bitte.
Ja, vielen Dank. Was wir ja immer wieder hier gesehen haben in den letzten Wochen und Monaten, beispielsweise auch beim Umweltrechtsbehelfsgesetz oder beim sogenannten Infrastrukturzukunftsgesetz, ist, dass systematisch die Mitwirkungsrechte der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger beschnitten werden und dass da auch an einigen Stellen Völkerrecht zumindest nicht eingehalten, wahrscheinlich auch gebrochen wird. Und das Gleiche ist auch hier zu befürchten mit Blick auf die Aarhus-Konvention. Und ich würde hier Frau Dr. Niklas dazu noch mal gerne fragen. Es gibt seit 1974 im Emissionsschutz ja so eine sogenannte Jedermann-Beteiligung, was eben dazu führt, dass alle, zum Beispiel Anwohnerinnen und Anwohner, eben sich auch einbringen können. Und wenn jetzt diese Öffentlichkeitsbeteiligung für Betroffene so eingeschränkt wird, wie das im Gesetzentwurf der Bundesregierung vorgesehen ist, wäre das dann überhaupt noch mit dem Völkerrecht, konkret mit der Aarhus-Konvention, vereinbar?
Ja, vielen Dank für die Frage. Und einen Satz zur Öffentlichkeitsbeteiligung muss ich vorab noch loswerden. Die Öffentlichkeitsbeteiligung dient dem Umweltschutz. Das hat auch eine Studie des Umweltbundesamtes ergeben aus dem Jahr 2023. Zu Ihrer Frage, die Zeit ist knapp. Also ich erlaube mir an der Stelle jetzt keine abschließende Bewertung, aber der Hintergrund ist der, dass die Empfehlungen des Bundesrates vorschlagen, die Jedermann-Beteiligung aus dem Bundesemissionsschutzgesetz in eine Betroffenenbeteiligung zu ändern. Und die Bundesregierung hat die Prüfung dieser Empfehlung zugesagt. Deswegen richten sich meine Äußerungen jetzt vor allen Dingen an den Vertreter aus dem BMUKN zur Vorbereitung. Also die Aarhus-Konvention wie auch die IED, die unterscheiden zwischen Öffentlichkeit und betroffener Öffentlichkeit. Ich will jetzt gar nicht auf die Einzelheiten eingehen der unterschiedlichen Bezeichnungen von betroffener Öffentlichkeit und Öffentlichkeit allgemein, sondern will vor allen Dingen darauf hinaus, dass die Aarhus-Konvention für die Beteiligung von Verfahren nicht differenziert. Artikel 6 Absatz 7 der Aarhus-Konvention ich zitiere, sagt, in Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, alle von ihr für die geplante Tätigkeit als relevant erachteten Stellungnahmen und so weiter vorzulegen, Zitat Ende. Das heißt, an dieser Stelle, was die Beteiligung von Verfahren angeht, erlaubt die Aarhus-Konvention nicht die Beschränkung auf die betroffene Öffentlichkeit. Jetzt kann man das in mehrfacher Hinsicht prüfen, nämlich stimmt die IED mit der Aarhus-Konvention überein, weil auch die IED eine betroffene Öffentlichkeitsbeteiligung in diesem Punkt nennt. Aber auch Europa ist Vertragspartei der Aarhus-Konvention, genauso wie Deutschland. Und ich rate dringend, das vorab zu prüfen, bevor eine Einschränkung vorgesehen wird. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Jetzt sind wir bei einer Quiz-Sendung angelangt. Das ist absurd. Als letztes in dieser Reihe Frau Bock für die Linke, bitte.
Ja, danke schön. Ich würde zum Abschluss gerne nochmal, also wir haben ja jetzt die Kritik gehört, auch von Seiten der Industrie, dass der deutsche Entwurf über die EU-Vorgaben hinausgehen würde, dass er zusätzliche Kosten und Bürokratie verursachen würde, statt einer 1-zu-1-Umsetzung zu folgen. Da würde mich nochmal interessieren, Frau Isen, sehen Sie das auch so?
Danke. Der Entwurf geht nur in dem Sinne über die EU-Industrieemissionsrichtlinie hinaus, dass die Umsetzung auch dafür genutzt wird, an anderen Stellen umweltrechtlich abzuschwächen, zum Beispiel im UVP-Gesetz. Was die Umsetzung der Richtlinie selber angeht, geht der deutsche Entwurf nicht über die EU-Vorgaben hinaus. Ich habe schon die Emissionsgrenzwerte erwähnt. Das kommt direkt aus der Richtlinie. Und so ist es auch bei der Ausnahmeregel bei Unverhältnismäßigkeit. Die Änderungen hier und auch die Anlage 2, die Dr. Versteil erwähnt hat, ergeben sich direkt aus der Richtlinie. Dr. Rath hat die unmittelbare Wirkung erwähnt. Das ist auch eine Umsetzung sogar der Richtlinie von 2010. Also die AED erlaubt es Deutschland zwar, auch das untere Gesetzwerk zu nutzen, aber trotzdem muss bei der Festlegung von Emissionsgrenzwerten ein äquivalentes Schutzniveau garantiert werden wie mit einzelnen Genehmigungsauflagen. Also solange die voreilige Anpassung an den Kommissionsvorschlag zum Omnibus korrigiert wird, handelt es sich bei dem Entwurf insgesamt also um eine 1-zu-1 Umsetzung der Industrieemissionsrichtlinie. Sie haben nach zusätzlichen Kosten gefragt. Frau Bock, es ist wichtig, sich die Frage zu stellen, um wessen Kosten es hier geht. Die Bundesregierung hat es in ihrem Entwurf vorgerechnet. Allein die deutschen AED-Anlagen sind jährlich für Gesundheits- und Umweltkosten in Höhe von bis zu 108 Milliarden Euro verantwortlich. Auch eine Analyse der Europäischen Umweltagentur von 2024 zeigt, die Gesundheits- und Umweltkosten allein von industrieller Luftverschmutzung sind in Deutschland am höchsten. Die Kosten beim Tabellenzweiten Polen belaufen sich nur auf die Hälfte. Deutschland führt damit eine Tabelle an, bei der man eigentlich nicht Erster sein will. Diese Kosten für Gesundheit und Umwelt und die Umsetzung der Industrieemissionsrichtlinie sind eng miteinander verbunden. Das Center for Research on Energy and Clean Air hat 2023 untersucht, wie sich die Praxis der Industrie, sich nicht an das untere Ende der Bandbreite zu halten, auf die Gesundheit auswirkt. Die wissenschaftliche Studie zeigt, dass die Anzahl der jährlichen vorzeitigen Todesfälle, die durch die Luftverschmutzung der untersuchten AED-Sektoren ausgelöst wird, halbiert werden könnte, wenn die Anlagen sich an die strengstmöglichen Werte der Bandbreite halten würden. Der europäische Gesetzgeber hat mit der Novellierung der Richtlinie einen Schritt unternommen, um die Kosten für Gesundheit und Umwelt und damit auch unsere Wirtschaft zu senken. Die 1-zu-1-Umsetzung, die in diesem Entwurf vorliegt, ist hier das Mindeste, was der deutsche Gesetzgeber jetzt tun kann und tun muss. Dankeschön.
Auch wiederum eine Punktlandung. Vielen Dank. Ja, wir sind jetzt am Ende unserer Anhörung angelangt. Nichtsdestotrotz, wir haben es gemeinsam geschafft. Ich danke insbesondere Ihnen, den Sachverständigen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie das trotz teils widriger Umstände hier so gemacht haben. Ich hoffe, dass Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, da Einblicke noch mal gewonnen haben, Anregungen und Ergänzungen. Und auch natürlich die ZuschauerInnen, die das entweder live, wenn es geklappt hat, trotz Hubert ohne Staller und Quizshow, das verfolgen konnten oder nachher in der Mediathek noch anschauen können. Ich schließe damit diese Sitzung und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank.